Komm, dann lass uns mit Wasser anstoßen.
Ja.
Prost. Wenn du noch fahren musst.
Ja.
Prost.
Wenn ich übermüdet bin und hinten um Tuppeln Alkohol, dann haut das auch dreifach rein.
Ist in Ordnung. Wasser geht auch. Du sollst ja frisch bleiben.
Ja.
Komm ruhig noch ein Stück näher ran.
Noch näher?
Ja, komm ruhig näher ran. Wenn du möchtest.
Jetzt ist Schluss.
Zugchef Prämchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herzhaner Podcast.
Nächster Halt, Berlin-Olympiastadion.
Ich gratuliere dir, dass du gewählt wurdest ins Präsidium. Als, und ich traue mich es gar nicht zu sagen, einfaches Mitglied, weil du bist nicht einfach.
Ja, da danke ich dir sehr. Ja, ich bin auch sehr überrascht. Ich bin nach wie vor auch überrascht, dass ich diesen Weg überhaupt gegangen bin, weil ich ja eigentlich ja, wie du ja weißt, in vielen, vielen Initiativen tätig bin und immer lieber ohne Mandat, sag ich mal, mein Verein behilflich bin. Und wenn du im Mandat bist, dann musst du dich natürlich schon ganz anders dann verhalten, ne? Und kannst halt nicht so agieren, wie du es halt als, sag ich jetzt mal, als freies Mitglied in der Initiative machen kannst. Und von daher war das schon ein Sprung, aber ich habe ja nun viele Themen, aber mein Lieblingsthema zurzeit ist ja halt das Stadion und ich habe halt einfach gesehen, das Präsidium wird neu gewählt und ich wollte sicherstellen, dass dieses Anliegen unter anderen, also ich habe ja viele andere auch, aber ich wollte jetzt euch nicht alle da überladen, ne? Man kann ja 20 Themen nennen, das wird die Zeit bringen, ne? Also wie weit du dich da bei anderen Themen gut einbringen kannst, ich denke, ich werde es machen, aber ich wollte sicherstellen, dass das Stadionthema halt einfach gut vertreten ist.
Also wahrscheinlich kennen die meisten deine Stimme, aber ich habe es jetzt noch nicht explizit erwähnt, du bist Knut Beyer.
Ja.
Und ja, wie eben erwähnt, gewählt worden ins Präsidium. Ich habe dich, oder ich glaube viele haben dich vorher schon oft gefragt, Mensch, könntest du dir das nicht vorstellen? Wir haben es schon lange gehofft. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich glaube, du bist der richtige Mann am richtigen Ort.
Danke dir. Ja, ich hoffe es auch. Das wird jetzt die Zukunft zeigen. Ne? Also gewählt sein, alle gratulieren einen, als wenn man einen Geburtstag hat, was geschenkt bekommen hat. Was wir jetzt alle geschenkt bekommen haben, ist ein riesen Rucksack mit Arbeit. Ja. Und ich bin, also das, was ich jetzt bis gesehen habe, wer jetzt natürlich da alles mit mir ins Präsidium einzieht, denke ich mal, sind das Tatsache Leute, die A, arbeiten wollen für Hertha BSC und ich denke mal auch relativ uneitel rangehen. Ne? Also weil eine Mitgliedschaft im Präsidium ist kein Orden, sondern es ist die Übernahme von Verantwortung. Ja.
Worüber ich mir immer Gedanken mache oder was mich immer beeindruckt, es war wirklich voll. Es war ja ein riesiges Auditorium, nachher am späteren Abend nicht mehr ganz so voll. Bist du überhaupt nicht aufgeregt gewesen, da zu sprechen?
Also ich war erstmal von mir selber total überrascht, dass ich die Nacht davor habe ich gut geschlafen. Ich dachte ja wirklich, also ich wälze mich da und die Gedanken schießen dir durch den Kopf und kommst nicht zur Ruhe. Aber ich habe tatsächlich einige sehr, sehr gute Tiefschlafstunden hinter mir gehabt, sodass ich dann relativ ausgeruht dann auch, und ich war auch frühzeitig da, im City Cube war. Ich war ja schon am Tag davor da. Da gab es so eine Art Soundcheck, kann man sagen. Und man konnte sich mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut machen. Also mit vielen Menschen drin ist das schon gigantisch. Aber irre, also komischerweise war es, wenn du da bist und du stehst vor 4000 leeren Stühlen. Also das war, ich habe leider kein Foto gemacht, aber das war überwältigend. Ne? Also ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich war, dachte ich, boah, bin ich cool und so ganz ruhig. Ja, und dann bin ich, musste ich ja nach vorne und dann bin ich auf die erste Stufe getreten und dann dachte ich, bis in die letzte Reihe hören die meine Halsschlagader. Da ging's also, ja, da ging's kreuz und quer, da war also bob, also aufgeregt, bis zum geht nicht mehr. Das Verrückte dabei ist, also beruflich muss ich in der Woche, im Monat mehrfach mit vor vielen, vielen Leuten sprechen. So, ich bin's gewohnt. Und das reiße ich eigentlich, würde ich sagen, relativ cool runter. Aber auf einmal, das habe ich ja schon in Cineplex gemerkt, als wir uns da vorstellen sollten für Hertha BSC, wenn es um meinen eigenen Verein geht, auf einmal kam ich mir vor wie so ein Zwölfjähriger, der das erste Mal auf irgendeinem Geburtstag eine Rede hält. Also ich war aufgeregt wie ein Kind. Ja. Mhm. Das ist schon eine Erfahrung gewesen, die fand ich ja spannend, aber das macht die Sache ja, finde ich, besonders apart, weil das zeigt ja auch letztendlich, dass die Nummer mit Hertha für mich doch mal eine ganz andere ist.
Wir hatten uns nur zweimal so richtig gesehen. Einmal ganz am Anfang, da haben wir uns begrüßt und nachher, ja, da bin ich dann schon gegangen. Ich hatte den ersten Wahlgang noch mitgemacht und dachte schon noch, na, nicht, dass es noch einen zweiten gibt und dann fehlen ja deine Stimme. Aber so weit kam es eigentlich nicht. Ich war mir recht sicher, dass du gewählt wirst. Dich habe ich erlebt, sehr nervös, sehr aufgeregt und du wusstest, du hattest nicht wirklich eine Ahnung, ob du das schaffst oder nicht, ne?
Als ich dann runter war von der, ich meine, alle kommen und sagen, ja, Knut, du schaffst das, mach dir keinen Kopf, dich kennen doch alle und keine Ahnung. Ach, also umso mehr ich so eine Ansagen bekommen habe, umso aufgeregter war ich, weil ich meine, es ging um Hertha und bei Hertha gibt es immer die 97. Minute. Du kannst bis zur 90. vorne liegen und dann passiert noch irgendwas und dann hast du dann doch keine Punkte gesammelt. Und deshalb war ich mir überhaupt nicht sicher. Also ich, meine Lebenserfahrung sagt mir, ich glaube sowieso nur das, was dann als Ergebnis feststeht oder was du dann schwarz auf weiß hast oder wie auch immer. Also ja, es ist alles lieb gemeint gewesen. Ja, boah, mach dir doch keinen Kopf und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist es ja genau dieses sich nicht sicher sein, dass du dann bis zum Schluss fokussiert warst, aber du bist dann runter von der Bühne, aber dann bis zur Auszählung und bis zum Ergebnis, ja, da war ich schon ein wenig nervös.
Es schärft die Sinne vielleicht, das ist ja gar nicht so schlecht.
Vielleicht, ja.
Ich hätte jetzt eigentlich fragen wollen, du konntest eine Nacht drüber schlafen, aber eigentlich hast du eine ganz kurze Nacht gehabt.
Ja.
2 Stunden waren es ja wohl nur.
Das ist richtig, ja.
Hast du es ein bisschen realisiert? Oh Gott, das klingt wie so eine blöde Reporterfrage. Aber ich sage immer, mir hilft immer, was zu realisieren, indem ich eine Nacht mal wenigstens halbwegs drüber schlafe.
Ja, das denke ich ist auch so bei mir. Und deshalb können wir morgen nochmal drüber sprechen. Weil also erstens habe ich diese Nacht, dann habe ich nämlich die Nacht schlecht geschlafen. Habe, glaube ich, nur 2 Stunden geschlafen heute. Wir sind nach der Versammlung, sind wir dann nochmal, also in Anführungsstrichen, feiern gegangen. Nur eine Stunde. Aber bei mir war die Lampe an. Ne? Ich war aufgeregt und so. Ne? Und ja, und realisiert, ja. Also ich habe heute eine Unzahl von Glückwünschen bekommen. Und da an dieser Stelle nochmal allen einen herzlichen Dank dafür. Und ja, mit jedem einzelnen Glückwunsch wurde es immer reeller. Aber wir treffen uns diese Woche, das neue Präsidium, ja, zur ersten Sitzung. Und ich glaube, spätestens wenn ich da sitze, dann habe ich es auch realisiert. Ich meine, ich wollte ja da rein. Und ja, und jetzt hat das geklappt. Finde ich großartig. Also ja, muss man schauen.
Blöder Satz, erst die Pflicht, dann die Kür. Ich glaube, du hast schon sowieso gute Kontakte zu Hertha BSC und durch das blau-weiße Stadion. Du kennst viele Leute, du bist kein Unbekannter. Wo ich echt viel Respekt hätte, ist, du musst ja trotz allem Gremienarbeit, die Aufgaben der Gremien, die Satzung muss man wissen und auch das Zusammenspiel e.V., Tochter, muss man ja auch ein bisschen gucken, wo die Grenzen sind und wo die Ansprechpartner sind. Und das Ganze noch, naja, irgendwie auch so, dass man sich bewusst ist, ich bin jetzt im Präsidium, ich kann ja auch nicht mehr ganz frei alles über mit jedem sagen, also ganz im Gegenteil, ich habe eine Verschwiegenheitspflicht. Worauf freust du dich und wovor hast du Respekt?
Also mir ist vollkommen bewusst, dass ich tatsächlich meine Tätigkeit von der Initiative oder aus der Initiativenposition ins Mandat gewechselt habe. Das heißt also übrigens auch, dass ich dann kein Mitglied mehr bin bei der Initiative Blau-Weiße Stadion, bei der Faninitiative. Wir werden uns diese Woche zusammensetzen und die Strukturen neu regeln. Und ich meine, wir haben auf jeden Fall also gute Leute in der Initiative, dass ich also Tatsache, es ist auch einfach mal Zeit, Platz zu machen für andere. Ne? Da sind so viele Gute dabei, da braucht sich keiner einen Kopf machen, Gedanken machen. Unter anderem Ines Heidekrüger, ne? Die steht für Qualität und für Verbindlichkeit. Nee, also das ist erstmal eine Sache, da bin ich mir bewusst. Und die andere Sache ist die, dass ich also dann auch im Grunde genommen die Zeit, die ich vorher verwandt habe, auch hinterher verwandt. Also wird nicht der Punkt kommen, dass ich meine Frau sieze, weil wir uns zu fremd wären, sondern ich habe irre viel Zeit vorher schon für Hertha BSC gegeben und werde das jetzt einfach in einer anderen Position jetzt auch machen. Im gleichen Umfang, und dieser Umfang war schon gigantisch, muss man sagen. So, Und dann Thema Verschwiegenheit, das ist ja das Credo von der Faninitiative Blau-Weiße Steuerung gewesen. Und da danke ich übrigens allen, die das auch respektiert haben und uns nicht gelöchert haben mit irgendwelchen Fragen, sondern wir hatten ja eine Situation vorgefunden, als alles noch also verstellt war, die Thematik Stadion bei der Politik, in der Stadtgesellschaft, dass wir nur über Verschwiegenheit Vertrauen gewinnen. Und das war ja mit den 10 runden Tischen, die wir gemacht haben. Da ist nichts nach außen gegangen. So viel unterschiedliche Leute da waren. Also Verschwiegenheit ist in der Tat der zweite Name der Initiative gewesen. Und diese Verschwiegenheit werde ich natürlich auch rübernehmen ins Präsidium. Verschwiegenheit ist das eine. Und dennoch die Waage zu halten zu einer Transparenz, das wird die spannende Aufgabe sein. Ne? Aber da werden wir uns im Präsidium, denke ich, auch dann immer verständigen. Ich glaube, wir sollten uns auch immer im Klaren sein, wer geht nach außen und mit welchem Thema gehen wir nach außen. Und nicht, dass sich hier irgendeiner da profiliert und sagt, haha, erster bei der Bild, ne? Und toll. Nee, das nicht mit mir. Das nicht mit mir.
Ich hoffe, dir ist die Frage nicht so persönlich, aber ich muss mich immer wieder an was erinnern, was du mir hier mal vor vielen Jahren erzählt hast. Nämlich, wie du früher mit deinem Papa ins Stadion gegangen bist. Damals noch das Spiel gegen Dortmund, bis sich irgendwann so viel Tore, bis sich der Papa da rausgeschmissen hat. Richtig. Aus der Pressetribüne. Und ich kann mich noch erinnern, dass du mal gesagt hast, naja, du warst auch mal ein wilder Hecht und du hast deinem Vater manchmal ganz schön viel Sorgen gemacht. Auch rund um Hertha. Er kann jetzt nichts mehr dazu sagen. Was glaubst du, wenn er es mitbekommen würde, dass du jetzt da im Präsidium bist? Was würde er sagen? Wäre überrascht?
Also erstmal habe ich an meinen Vater auch gedacht und ich habe tatsächlich seine Armbanduhr umgehabt. Er war dabei.
Das ist eine schöne Symbolik.
Ja. Die habe ich immer um, wenn es um wichtige, harte Themen geht, dann nehme ich immer die Armbanduhr von meinem Vater. Die trage ich also wirklich nur dann. Und insofern, also mein Vater ging mir schon öfter durch den Kopf. Und es war auch immer so das Ding, wo ich gesagt habe, Mensch, scheiße, dass der nicht mehr lebt. Ja, dieses Thema hätte ich jetzt gerne mal mit ihm erörtert. So, ne? Ich habe ja meine Rede angefangen mit den Sätzen, Freunde haben mich davor gewarnt, ne? Wer fürs Präsidium kandidiert, der muss verrückt sein. Ich glaube, in die Richtung hätte mein Vater auch erstmal gesagt, sag, Junge, aber bist doch verrückt, lass es, ne? Weil er die Strukturen, die damals herrschten, ja auch sehr, sehr gut kannte bei Hertha BSC und das waren in der Tat, glaube ich, nicht die besten Strukturen, ne? Also er hätte mir schon verbal auf die Finger gehauen, aber ab dem Zeitpunkt, wo er dann gesehen hat, er hat ja also sehr willensstarke Kinder, ist er selber schuld. Und wenn ich dann gesagt hätte, nee, ich mach's dennoch, dann hätte er mich unterstützt, auf jeden Fall unterstützt, hätte mir Rat und Tat zur Seite gestanden.
Ich will ihm nichts ins Wort legen, aber ich glaube, so wie du dich entwickelt hättest, vielleicht hätte er gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass du dich so entwickelst, aber ich freue mich.
Ja, das denke ich auch. Also das habe ich auch zu Lebzeiten schon des Öfteren von ihm gehört, ja. Weil ich möchte mich nicht in der Pubertät gehabt haben.
Ich weiß es nicht. Ich kann dazu nichts sagen, aber ich glaub's dir. Ich glaube deinen eigenen Worten. Dann lass uns doch nochmal allgemein zur Mitgliederversammlung kommen. Ich glaube, das Wesentliche waren natürlich die Wahlen. Fabian Drescher ist mit einer enormen Mehrheit gewählt worden. Auch die Anne Noske. Wer die letzte Folge gehört hatte, ich war ja nicht so ganz warm, aber find's schon beeindruckend, die Stimmenanzahl, die sie da bekommen hat. Und dann eben der Sarah Wanner, oh Gott, ich verspreche mich da immer.
Du darfst Sarah sagen.
Sarah, genau. Knut Beyer natürlich auch, Ferhat Dogru, Ralf Täter und Niklas Lohse. Das sind jetzt, ich glaube, 5 Mitglieder, die man braucht, um sozusagen, ja, wie sagt man, Präsidium zu haben, was abstimmen darf oder was, da gibt es einen eigenen Begriff, hilf mir kurz.
Damit ist es arbeitsfähig.
Aber ja, genau, arbeitsfähig. Ja. Heißt es dann eigentlich
satzungsgemäß
arbeitsfähig. Heißt es dann, dass man auch neu wählen müsste, wenn einer geht?
Ja.
Okay, das heißt, dass im zweiten Durchgang da keiner gewählt wurde, ist eigentlich so gesehen bedauerlich. Ne?
Ja, das fand ich auch sehr schade. Am Ende der Veranstaltung, also ich hätte mir erhofft, dass dann, so wie es übrigens bei vielen anderen Wahlen vorher bei Hertha auch war, dass dann gesagt wurde, hey ihr, die da ganz wenig Stimmen bekommen habt, seid so fair, tretet zurück von eurer Kandidatur, damit wir jetzt im zweiten Wahlgang vielleicht nur noch zwei haben und über die wird abgestimmt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann nämlich noch einen weiteren ins Präsidium hätten wählen können, doch wäre höher gewesen. Ist leider nicht erfolgt, aber ich möchte jetzt Dr. Lenfer nur wirklich keinen Strick drehen. Der hat einen coolen Job wieder hingelegt. Leider hat er nicht gesungen, wie er es angekündigt hat. Aber und nach 10 Stunden hat man das dann auch nicht auf dem Schirm. Und ich meine, und auch so überzeugend waren leider auch die Ergebnisse im zweiten Wahlgang nicht. Vielleicht hätte es ja auch gar kein Ergebnis gebracht. Aber ich hätte mir sehr, sehr gerne noch eine weitere Person, die ich auch gewählt habe, ist jetzt auch egal, braucht man jetzt nicht nennen, gewünscht. Mhm. Ja, so.
Ich fand diese Mitgliederversammlung insgesamt beeindruckend, allein wegen der Rekordteilnahme. Waren ja gut 4.000, ich glaube 4.061 oder sowas jetzt. Versammlung von über 10 Stunden, also ich war nachher kaputt und davon die letzten 5 Stunden ohne Catering, das war, glaube ich, für alle eigentlich das schwierigste Problem. Also okay, man hat sich offensichtlich verschätzt da, ich will jetzt keine Schuldzuweisung oder so, aber wäre natürlich schön, wenn beim nächsten Mal, sagen wir mal gerade bei so einer langen Dauer, das Catering nicht aufhört. Also ich ganz liebe Grüße an den OFC, die Exil-Herthaner Niedersachsen, die für mich mit eines der Bilder dieser Mitgliederversammlung gemacht haben. Sie haben sich nämlich eine Pizza in die Halle bestellt und haben dann da vorne rechte Hand neben mir Pizza gegessen und das fand ich extrem geil. Ich frage mich im Nachhinein, warum das nicht eigentlich mehr gemacht haben. Was wäre eigentlich pfiffig gewesen?
Also ich glaube, da zum Schluss kam ein Pizzalieferant nach dem anderen. Also das hat, also so wurde es mir zugetragen. Ja, also erstmal mit den 4.000 ist enorm. Also das ist doch sowieso irre, oder? Also wir sind ja nun wirklich kein Club von Erfolgsfans. Ja, wir unsere Mitgliedschaft. Ich glaube, immer mit jedem Abstieg kommen nochmal 10.000 mehr dazu. Wenn wir wahrscheinlich in der 8. Liga spielen, aber die 100.000-Grenze dann geknackt. Ich weiß es auch nicht. Also
das Stadion irgendwann mal zu klein.
Ja, also das ist schon enorm. Also erklären kann ich es nicht. Ist vielleicht mal irgendein Fall für ein Soziologie-Projekt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass 4.000, ich habe mich heute mal mit Manne Sangel unterhalten und er meinte auch, Mensch, Knut, 4.000, also wir kennen Hertha noch mit 1.700, 1.800 Mitgliedern und da kommen jetzt 4.000 zur Mitgliederversammlung, ja. Also es ist so, als wenn das 100 Jahre her ist, ja. Aber vielleicht waren wir ja schon vor 100 Jahren, Herthaner, Manne und ich, ja, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das ist schon enorm. Mit den Catering habe ich selber gar nicht mitbekommen, weil ich habe gut gefrühstückt zu Hause und dann habe ich vor Aufregung gar keinen Appetit gehabt. Deshalb habe ich mich auch gar nicht angestellt und geguckt und so weiter und so fort, ob es was zu essen gibt. Aber da gibt es keine zwei Meinungen. Ich glaube, die Verantwortlichen bei Hertha sind diejenigen, die sich am meisten darüber ärgern. Also ich habe es da mitbekommen, dass sie mächtig darüber geärgert haben, dass das einfach zu wenig war, viel zu wenig war. Und da hätte man mehr darauf achten müssen. Und das wissen die Verantwortlichen auch. Das passiert denen kein zweites Mal. Ich glaube, da braucht man auch gar nicht mehr nachlegen. Das passiert denen kein zweites Mal, ja, bin ich sicher.
Unterm Strich ist es eine Fußnote. Die wirklich wichtigen Entscheidungen und das wirklich Wesentliche in dieser Mitgliederversammlung waren ja sowieso andere Dinge. Richtig. Ich guck noch mal auf meine Notizen. Ich habe das so schön genannt. Skurrile Augenblicke gab es auf dieser Mitgliederversammlung. Ein Kandidat brennt einen Geldschein an, ein anderer zeigt seine Sporthose, hält vorher sein Handy an das Mikro. Es wird mit Umschlägen von möglichen Investoren gewedelt. Das könnte einen jetzt dazu verleiten, diese Mitgliederversammlung als unsachlich oder als Ulk zu werten. Aber ich finde, das war sie nicht, denn man darf ja nicht vergessen, denn genau dieses Verhalten wurde ja auch abgestraft. Das ist ja auch eine Wertung, auch wenn das skurril wirkt und vielleicht man Sache für einen Lacher sorgt und manchmal vielleicht auch ein bisschen für Mitleid. Was ist denn dein Fazit von dieser Mitgliederversammlung? Wie kann man das lesen in Richtung Fans und Verein? In welche Richtung gehen wir da? Schwere Frage, sorry.
Ja, also ich gehöre tatsächlich zu denen, die bei einigen Stellen auf den Boden geguckt haben, irgendwo ins Leere geguckt haben, sich weggewünscht hätten. Ich saß ja nun vorne. Ja, und musste mir das hautnah alles antun. Und bei manchen Punkten hatte ich tatsächlich auch so dieses Fremdschämen. Mhm. Ja, das ist das eine, obwohl übrigens hier der...
Oder hattest du Asche auf dein Haupt?
Oh. Nee, aber um dann auch noch Karlauer loszuwerden, hätte der mit der Hose, ne, die Situation erkannt, dass draußen das Catering, ja, also zu Ende geht, hätte der seinen Imbisswagen oder seinen Imbissstand vor dem Citycube aufgebaut, hätte er 200 Stimmen mehr bekommen. Nee, also das mit der Hose, also manche Vorstellungen waren halt Tatsache, da können wir jetzt drüber lachen, aber war vereinschädigend. Ne? Mhm. Das sind natürlich skurrile Dinge, die gerade das Boulevard liebt. Ne? Also die schauen sich ja nicht das an, was gut gelaufen ist, sondern gerade die skurrilen Dinge werden aufgegriffen und ins Lächerliche gezogen. Ja, es war ja lächerlich genug, wird dargestellt und es fällt auf uns zurück. Andere Sachen wiederum.
Gut, aber nochmal, sie wurden ja auch nicht gewählt.
Ja,
sie wurden auch nicht gewählt. Die Richtung, die wir, glaube ich, eingeschlagen haben, war eine ernsthafte.
Ja, ja. Also, wir kennen Hertha BSC. Hertha BSC geht quer durch diese, also es gibt keine Schicht, die in dieser Stadt nicht bei Hertha BSC verankert ist. Ja. Und wir haben halt eine ganze Menge Leute auch da, die haben keinen Cent auf der Tasche. Die leben vielleicht von Transferleistungen oder kommen gerade so um die Ecke. Und dann stellt sich einer vorne hin und will einen 50-Euro-Schein anzünden. Also das war so der erste Gedanke, dass das im höchsten Maße unanständig ist. Mhm. Ja, also erstmal per se diese Nummer überhaupt zu wählen. Ja, also ich habe mich also da innerlich ziemlich aufgeregt über einige Sachen und somit war das auch vollkommen richtig, dass halt da letztendlich dann derjenige gewählt wurde, der auf so einen Hokuspokus verzichtet hat.
Das, ja. Ich baue dir mal eine Brücke, das ist nämlich eigentlich auch das, was so mein Fazit wäre oder worauf ich eigentlich auch so ein bisschen hinaus will. Für mich war es eine Mitgliederversammlung, bei der letztendlich sich die Töne und die Menschen durchgesetzt haben, die die leisen Töne gebracht haben, die mit Vernunft argumentiert haben. Das soll ja nicht heißen, dass man vereinzelt auch mal anderer Meinung sein kann, aber die sicher mit auch Seriosität glänzten, glaube ich. Und die das nicht taten, die wurden halt abgestraft durch diese Wahl. Fabian Drescher und Kai Bernstein spielten ja auch, wie ich finde, nochmal eine besondere Rolle. Viele haben sich auf Kai Bernstein bezogen, viele haben den Begriff Berliner Weg genutzt. Und ich glaube, dass allein die Wahl von Fabian Drescher als Person, als Symbol dafür, einen Weg weiterzugehen, den man mit Bernstein mal angefangen hat. Ich glaube, Fabian hat das verkörpert und die Leute haben ihm das geglaubt und abgenommen und den anderen nicht. Und das war für mich bemerkenswert, dass ja auch ein Präsident, der am Anfang mit vielen Fragezeichen mal versehen war, auch von meiner Seite aus. Ich weiß noch, wie Andreas Lorenz mich damals mit mir telefoniert hat und er sagt, ja, er ist unbedingt für den Kai und ich war dann skeptisch und der hat da richtig für den gekämpft. Ich habe auch lange gebraucht, um vor allem seine Nahbarkeit und die Natürlichkeit, die er in den Verein gebracht hat, zu verstehen und mitzubekommen, was das eigentlich für einen Maßstab im Verein gesetzt hat.
Ja.
Nach den Jahren.
Ja. Ja, das sehe ich genauso. Also ich hatte ja, wie wir alle, die da kandidiert haben, mussten wir einen Steckbrief abgeben bei Hertha BSC. Und wir mussten ja in Cineplex uns vorstellen und auch der FKO hat uns die Möglichkeit eingeräumt, uns vorzustellen. Und also ich habe die Frage für mich beantwortet, ob ich jetzt in irgendeiner Weise Kai oder den Berliner Weg für meine Wahl instrumentalisieren will. Ich habe, also ihr könnt das ja gerne alle nachlesen, ich habe nicht einmal den Begriff Berliner Weg oder Kai Bernstein verwandt, weil ich ehrlich gesagt entsetzt war, dass auch Leute, die nachweisbar gegen den Berliner Weg waren und gegen Kai Bernstein waren bei der entscheidenden Wahl, wo er Präsident wurde, auf einmal dann auch mit dem Berliner Weg dann kokettiert haben. Ja, Kai kann sich nicht mehr wehren und das finde ich dann einfach schade, dass man so ein Mittel wählt und deshalb habe ich darauf verzichtet. Wer zwischen den Zeilen liest, kann bei mir den Berliner Weg rauslesen, ja, weil ich habe das mit Argumenten hoffentlich untermalt. Und ja, Kai hatte diese Nahbarkeit, die hatte er wirklich, also in Sachen Stadion. Und da, ich will eines klarstellen, ja, Kai war ein wunderbarer Mensch, ja, und ich kam auch super gut mit Kai aus, aber das Schöne war, wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir haben dann auch immer einen guten Punkt gefunden. wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Und es war nicht immer nur seine Vorstellung, die sich da durchgesetzt hat. Also er hat auch mir zugehört, er hat auch Punkte von mir übernommen. Da gab es also wunderbare Geschichten und das fand ich einfach großartig. Das fand ich großartig von Kai. Und ich, Fabian Drescher kenne ich ja nun auch schon lange und wer sich da so ein bisschen mit auskennt, der wird dann irgendwann mal feststellen, als er Vizepräsident wurde, habe ich ihn vorgeschlagen. Ne? Also kann also auch behaupten, dass ich also eben noch Fabian gut kenne und so unterschiedlich die sind, die beiden Charaktere und sie in keinster Weise miteinander konkurrieren. Ja, ist es aber in der Tat so, dass Fabian auf jeden Fall nahbar ist. Ja, also das geht weiter. Und das ist ja das große Potenzial unseres Vereins, dass jetzt nicht mehr der große Zampano da oben steht, der für alles, also alles für alle regelt, sondern dass Tatsache viele, viele sich hoffentlich motiviert und animiert sehen, mitzuwirken, auch ohne Mandat, sich einbringen, ja, den Verein wieder als das begreifen, was es ist, ja, also es wurde immer von der Familie gesprochen, na gut, ich möchte keine Familie haben mit über 50.000 Mitgliedern, es sei denn, die stehen auf meiner Lohnsteuerkarte, aber aber es ist schon ein Riesending, ja, also so für so viele Leute Tatsache erreichbar zu sein und das ist unsere Stärke und das müssen wir beibehalten. Jeder kann sich einbringen, ja, und jeder darf sich einbringen und damit sind wir wahrscheinlich bei einem deiner Ausgangspunkte. Man darf eben, wenn Leute eine Idee haben und die vielleicht spleenig ist, ja, den nicht verlachen, ne? Und in der Tat müssen wir uns für die Zukunft bei zukünftigen Wahlen vielleicht auch noch mal selber an die Nase fassen, wie wir mit Kandidaten umgehen. Hm. Ja, die stellen sich ja letztendlich nicht da vorne hin aus Jux und Tollerei. Ja, ich glaube, denen ging es da teilweise sehr schlecht da oben. Ne? Und sie wollten Verantwortung für Hertha BSC übernehmen. Wenn ich für mich jetzt die Frage beantwortet habe, will ich die? Ich habe gesagt, ich habe sie verneint. Ja, aber da mache ich sie nicht fertig.
Da komme ich noch auch gleich noch drauf zurück.
Und das ist etwas, das tat mir so, ja, das kam auch nicht gut an, weil man überlegt ja dann selber, tue ich mir das an? Tue ich mir das an? Denn das kann mir ja auch passieren. Und damit werden vielleicht viele, viele verschreckt, die von der Sache her eine unglaubliche Ahnung haben von bestimmten Themen und eine Bereicherung für Hertha BSC werden, aber von den von der Persönlichkeit so etwas nie durchstehen würden. Mhm. Ja, die kann man tatsächlich mit ganz einfachen Mitteln, ich sag jetzt mal, wegbeißen von der Bühne, ja. Und da hat Hertha BSC auch nichts gewonnen. Also wir müssen mal ein bisschen, glaube ich, einen Gang zurückschalten.
Ja. Dann, weil du es erwähnt hast, die Fragen aus dem Saal, ich weiß nicht, ob das jetzt genau der Punkt war, aber ich sag's mal so, wie ich es aufgenommen habe. Das waren oftmals gar keine Fragen. Das waren für mich manchmal eine Abrechnung, eine Werte des Kandidaten als Vortrag, denn die eine tatsächliche Frage, weil man eigentlich was wissen wollte, weil man überlegt, jemanden zu wählen oder wirklich Details wissen wollte, das war es ja oftmals gar nicht. Manchmal hatte ich dann, also es ging auch vielleicht, man mag auch mal berechtigt sein, Kandidaten zu diskreditieren oder vor dem Auditorium zu zeigen, dass man die selber nicht wählen wird. Und mich erinnert das an eine Bemerkung von dem Dr. Lenfer, auf die leider keiner mehr von den Fragen dann mal eingegangen ist, indem er vielleicht gar nicht gefragt hat. Viele haben eigentlich nur zur Schau gestellt, was sie von dem Kandidaten halten, dass sie von dem nichts halten und ihn deshalb nicht wählen werden. Aber eigentlich bedurfte es dann des Statements und der Fragen oftmals nicht, dann wähle ich halt. Und das hat uns auch wahnsinnig viel Zeit gekostet. Und selbst, ich muss sagen, ich hatte manchmal auch mit den schwierigen Kandidaten etwas Mitleid, weil ich manchmal dachte, irgendwann ist es auch gut. Da fehlte mir manchmal dann so der Stopp zu sagen, ich glaube, es ist allen klar, wir brauchen jetzt nicht das Gleiche von allen nochmal zu sagen.
Ja, Gott, wo fange ich an, ne? Also
Wir gehen eigentlich in die gleiche Richtung,
ja,
oder?
Ja, ich nehme nochmal einen anderen Aspekt auf. Wir haben ja von Nahbarkeit gesagt. Und Nahbarkeit hat dann auch zur Folge, dass sich viele beflissen sehen, sich zur Kandidatur, zu einer Kandidatur zu stellen. Es ist ja enorm zu sehen, ne, wie viele Kandidaten auf einmal da aufschlagen. Und das schon nicht nur seit dieser Versammlung, sondern es werden immer mehr, weil viele sagen, okay, dieser Verein scheint ja jetzt nahbar zu sein, jetzt gehe ich da rein. Das gibt unsere Satzung auch her. So ist es gedacht, ja. Aber in der Tat habe ich dann Schwierigkeiten, wenn ich dann 30 Kandidaten habe, dann kannst du dir im Grunde genommen irgendwann mal dann auch ein Bett in CityCube, dann können wir dann vermieten, macht halt dann gutes Geld noch nebenbei, um da halt dann durchzustehen. Das, also da muss irgendwo muss so ein Riegel eingelegt werden, der also im Grunde genommen auch in der Quantität das Feld beschränkt, ja, ohne dass eine qualitative Wertung, sage ich erstmal, vorgenommen wird. Mhm. Ja, also es ist schwierig, aber so diese Massenkandidaten, ja, brauchen wir das? Weiß ich nicht.
Ja, also die Diskussion über das Wahlverfahren ist ja eigentlich schon in der Mitgliederversammlung angeregt worden. Und ich glaube, wenn man die Länge der Sitzung sieht und überhaupt die Schwächen vielleicht auch des bestehenden Wahlverfahrens, dann wird man nicht drumherum kommen. Also es klingt eigentlich jetzt schon nach einer Satzungskommission. Mhm. Wo man gucken muss, ob man, welche Kriterien man dort geben kann. Das Dumme ist, also es gibt ja manchmal messbare oder eindeutige Kriterien. Gestern auf der Mitgliederversammlung wurde mal gesagt, macht es vielleicht oder erscheint es sinnvoll, dass jemand vielleicht schon etwas länger Mitglied ist bei Hertha BSC.
Genau.
Dass man eine gewisse Verbindung zu dem Verein hat. Das ist eigentlich ein gutes Kriterium, weil es eindeutig zu messen ist. Aber was willst du mit den weichen Faktoren machen? Die Seriosität einer Person, wie jemand redet, ob jemand vielleicht polemisch ist oder nicht.
Ja,
sowas kannst du ja, du musst ja ganz groß aufpassen, dass du nachher nicht sagst, hier wird ein Teilnehmerfeld manipuliert.
Genau.
Und kriegst das nachher als Vorwurf. Ja, und da musst du ja wahnsinnig aufpassen.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Allerdings diese Überlegung, deshalb, ja genau, so eine Skills sind gut, dass man sagt, also wenn man Präsident werden will, ist nur als Beispiel, ja, der muss 5 Jahre schon im Verein sein, wer Vize werden will, muss 3 Jahre und bei den anderen reicht 2 Jahre vielleicht so, ne? Also so als ein Beispiel, ja. Das wäre in der Tat eine gute Geschichte, weil so ähnlich wie mit dem Bundespräsidenten darfst du ja mit 18 auch nicht werden. Ich glaube, du musst 40 sein. Ich will mich jetzt nicht rauslehnen, aber ne, das ist auch eine Altersbeschränkung. Genauso geht es also auch mit unserem Vereinspräsidenten, dass man da vielleicht also einen Riegel vorschiebt. Also irgendwo muss dann das muss die Satzungskommission dann nochmal ran, in irgendeiner Weise. Der Aufsichtsrat, ja, jetzt kann man natürlich sagen, der Aufsichtsrat, der hat ja die alle zugelassen, der hat er nicht, hat 6 Leute eben auch im Vorfeld schon nicht zugelassen, ja, also aus unterschiedlichen Gründen, ne. Und ich glaube, der Aufsichtsrat hat auch gar keine Chance gehabt, anders zu entscheiden.
Ich wollte gerade sagen, die müssen doch letztendlich eine Grundlage haben, damit ihnen nicht nachher vorgeworfen wird, ihr macht da, was ihr wollt.
Genau, und die haben sich an die Satzung gehalten und da kann man sich über den einen oder anderen Kandidaten wirklich an den Kopf fassen und sagen, sag mal Leute, habt ihr sie noch alle, könnt ihr nicht zulassen? Ja, aber die Satzung sagt, es geht und es muss so gemacht werden. Und der Aufsichtsrat, der möchte auch nicht angreifbar sein und das ist auch richtig so. Ja.
Ich hatte uns einen Artikel rausgesucht, ich habe ihn jetzt noch nicht gegeben, du hast ihn noch nicht komplett gelesen, deswegen sage ich das nochmal dazu, weil du den ja nicht komplett kennst. Das ist nur eine Anregung, weil ich den einfach als Link nochmal in diese Folge ranhängen werde, weil ich den ganz interessant finde. Ich denke, der Artikel und die Inhalte führen uns aber letztendlich wieder dazu, dass wir irgendwann in einer Satzungskommission landen und sagen, was müssen wir ändern, um zeitgemäßer, effektiver und vielleicht an bestimmten Punkten auch einfach schneller zu werden. Ich mach mal ein, zwei Zitate kann ich dir aber geben. Das
Von wem ist das, der Artikel?
Die Märkische Allgemeine.
Okay.
Ich habe jetzt den Schreiber leider nicht rausgeschrieben, aber das kann man dann dem Link entnehmen. Die Überschrift war Mitgliederversammlung bei Hertha BSC in dieser Form nicht mehr zeitgemäß. Ich habe jetzt ein kleines Zitat beim FSV Mainz 05 beispielsweise, der am Sonntag ebenfalls seine Mitgliederversammlung abhielt. Ist ein solches Event bereits laut Satzung als Hybridveranstaltung abzuhalten? Das bringt am Ende mindestens 2 große Vorteile. Einerseits sind Mitglieder nicht gezwungen, zum Teil weite An- und Abreisewege auf sich zu nehmen, schonen so die Umwelt und können sich vor dem heimischen Bildschirm problemlos selbst verpflegen. Kleine Andeutung aufs Catering. Und des Weiteren stärkt es die demokratische Legitimation solcher Vereinswahlen. Das ist ein großes Thema. Ich glaube, das werden wir jetzt hier auch nicht komplett besprechen können. Aber dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen müssen, sollten, ich glaube, da kommen wir nicht mehr drum rum.
Ja, es gibt aber auch immer gute Argumente dagegen. Ne? Also
Beschäftigen kann in die Richtung oder in die Richtung gehen. Ne?
Genau. Also ein Argument, das ist nämlich ganz eng mit dem Stadion verbunden. Wir haben keine kein Zentrum, wir haben kein Vereinszentrum, kein Vereinsheim, wir haben keine Begegnungsstätte. Hm. So. Die einzige Begegnungsstätte, also im Grunde genommen die einzige Stätte, wo Vereinsleben stattfindet, ist dann Tatsache der jeweilige Ort, wo die Versammlung stattfindet. Das sind die einzigen Begegnungsstätten für uns Hertha-Mitglieder. Hm. So. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie das technisch umsetzbar sein könnte, und da sehe ich auch wirklich Gefahren, also wenn jetzt so Abstimmung online und so möglich ist, dann kommen dann vielleicht nur noch 100 oder 200 da, in Citycube brauchen wir dann nicht mehr, nur eine Telefonzelle, die davor steht, und dann wird und der Rest ist ja dann einfach nur noch virtuell unterwegs, dann haben wir dieses Vereinsleben nicht mehr. Ja, ich denke mal, wir brauchen erstmal dringend ein Stadion, denn da, in diesem Stadion wird es dann Vereinsräume geben, wo man auch mal Montag, Dienstag sich begegnen kann, wo ein und raus ist, wo eine Gastronomie mit drin ist und so weiter und so fort. Dann haben wir so ein Zentrum. Ja? Und dann kann man in der Tat überlegen auch, ja, brauchen wir, also dann kann man darüber überlegen, die einzige Möglichkeit, die wir jetzt momentan haben, als Verein zusammenzukommen, ja, ob wir die dann auf andere Füße stellen, weil wir diese Stadion haben. Haben wir aber nicht. Und wir würden uns wirklich keinen Gefallen tun, wenn wir jetzt alle, jeder für sich im stillen Kämmerlein seine, okay, die Verpflegung, das ist ein doofes Argument von dir, Andi, wirklich. Das ist natürlich ein Totschlagargument seit gestern, aber
ich habe das in dem Artikel als Augenzwinkern genommen.
Ja, genau. Aber das momentan wäre das nicht gut für diesen Verein. Wir haben ja vorhin Nahbarkeit gehabt und dazu gehört eben auch, dass man sich begegnet, dass man sich in die Augen guckt und so, ne? Das ist also ein ganz, ganz, ganz wichtiger Moment. Und das spricht jetzt momentan dagegen als eine Sache. So, wir können das jetzt tausendmal durchexerzieren. Allerdings sehe ich in der Tat, also wenn ich mir vorstelle, ja, ich bin, sagen wir mal, 2000 Kilometer entfernt. Ja. Also wenn ich in Hannover wohne, dann würde ich auch immer nach Berlin fahren zur Mitgliederversammlung. Immer, immer. Da wird mich keiner halten. Aber wenn ich, sagen wir mal, 2000 Kilometer weg bin, 1000 Kilometer weg bin, ne, schon ein Akt. Oder wenn ich am nächsten Tag um 6 Uhr morgens zur Arbeit gehen muss, weil es ja ein Sonntag ist, ne, so, dann ist das schon ein Akt. Also darüber nachzudenken, dass man zumindest als Minimum alle Mitglieder auch außerhalb mit so einem Streaming versorgt, dass sie zumindest das mit verfolgen können, 1:1. Ja. Das ist etwas, denke ich mal, darüber sollte man auf jeden Fall als allererstes nachdenken.
Das ist ja jetzt hier in Anführungsstrichen Maximalforderung. Wir sind ja einfach viel, viel weiter als wir. Dazu gehört ja noch, Mitglieder zu überzeugen. Ich habe immer, wenn es da bei Exilhartanern vor allem um Online-Beteiligung ging, ja schon gemerkt, dass viele noch überhaupt nicht so bereit sind dafür und das auch nicht unterstützen würden aus verschiedenen Gründen. Aber ich glaube, dass viele offen wären, einen ersten Schritt zu tun. Eine Videoübertragung ist ja etwas, und jetzt geht's ja gar nicht nur um Exilhartaner und um Entfernung. Es gibt Leute, die haben vielleicht ein körperliches Handicap, die fühlen sich da nicht in der Lage, so weit zu fahren. Es gibt mal Leute, die sind krank zu Hause, die liegen da mit einem Gipsbein und können nicht los. Und die sagen sich, hey, wenn ich das zu Hause gucken kann, und das kann ich auch von Tempelhof aus, wenn ich ein Gipsbein habe, dann ist das ja auch eine Option. Also da kann man ja in verschiedene Richtungen denken. Aber ich denke mal, das Thema können wir an der Stelle einen Punkt machen, das ist viel, viel größer, als wir jetzt im Einzelnen besprechen können.
Was ich witzig fand, war, als der Antrag gestellt wurde, die Wahlen nach vorne zu verlegen, um den Exilhartanern, die den Weg gefunden haben ins Stadion, in den Citycube, Entschuldigung, dann zu ermöglichen, dass sie im Grunde genommen frühzeitig wieder nach Hause kommen, also rechtzeitig nach Hause kommen, da musste ich in dem Moment schmunzeln, weil zu diesem Zeitpunkt, ne, hatte ich 3 Exilhartaner, die waren auf der Autobahn. Ja, ist vorgezogen worden, hätten die Probleme bekommen. Ne. Einer kam aus Hannover und 2 kamen aus dem Badischen. Und die aus dem Badischen waren noch lange auf der Autobahn.
Wobei, ich glaube, von der Menge her, die Anzahl derer, die ein Problem haben, weil es zu spät wird, war sicherlich größer als derer, die spät anreisten.
Aber die Begründung war ja dann ganz gut und nachvollziehbar, warum das nicht funktioniert.
Ich komme da aber gleich nochmal drauf zurück.
Ja, ich befürchte auch.
Ja, natürlich. Ja, das ist ja dein Thema. Wenn das Wort Exilhartaner fällt, da kannst du mich nachts wecken, natürlich.
Wenn ich dich nachts wecke bei diesem Wort, dann bin ich auch ein Exilhartaner.
Wie hier ist alles abgeschlossen und so schnell kommst du nicht zu mir. Und ich schlafe, glaube ich, auch sehr tief. Es gibt tatsächlich einen Punkt, da weiß ich nicht, ob du damit was anfangen kannst, aber ich erwähne ihn trotzdem mal. Mir ist aufgefallen, dass es ja durchaus in vielen Beiträgen auch mal gerechtfertigte Kritik gab, auch mal Vorsicht, auch mal eine gewisse Skepsis, auch mal eine Warnung. Das ist aber oft bei vielen völlig untergegangen, weil in der Art und Weise, in der Form, wie das vorgetragen wurde, war es so schlecht, dass man dann irgendwann nicht mehr zuhörte. Aber ich finde, das ist mir etwas, was mir manchmal in dieser Mitgliederversammlung gefehlt hat, dass eine große Unterstützung für Fabian Drescher war und für die Kandidaten, die jetzt gewählt wurden, auch das Fortsetzen dieses Weges. Aber ich hatte manchmal den Eindruck, für die aktuelle Lage ist die Stimmung manchmal mir etwas zu positiv, also manchmal auch etwas zu unvorsichtig. Ich mach's mal an zwei Punkten nochmal fest, die ich immer ganz gerne nenne. Mir ist schon bewusst, dass Hertha BSC nach, also vor allem jetzt die ausgelagerte Tochter, da sind es ja die Finanzen, die schwierig sind, in einer wirklich schwierigen Lage ist. Wegen der Anleihe, die zurückgezahlt werden muss, wegen des negativen Eigenkapitals, da muss man ja aufpassen, dass man da nicht auch mal Ärger kriegt von der DFL. Da gibt es ja einige Punkte, wo man wirklich sagen muss, das ist schon kritisch. Das ist ganz wichtig, dass man sich darum kümmert, weil Liquidität und eine Lizenz ist eben auch eine Grundlage für den Profisport. Und auch wenn es jetzt besser aussieht, wir machen ja immer noch Verluste und wir müssen sehr aufpassen, wie das nächste Jahr läuft. Also diese Vorsicht, diese Skepsis, diese Wachsamkeit, das ist ein ganz blöder Begriff, aber ich habe manchmal den Eindruck so, naja, wir haben ja gute Stimmung, Verein und Fans halten zusammen, dann ist ja alles gut. Man soll nicht unkritisch werden dadurch auch. Wir sind zum ersten Mal seit, ich glaube, 96, 97, zwei Jahre lang hintereinander in der zweiten Bundesliga. Also seit vielen, vielen Jahren. Das hat auch ja wieder große Auswirkungen auf die Finanzen. Wir wollen nicht ein zweiter HSV werden, der lange in der zweiten Liga ist. Ich habe ja viel Sympathie für die, aber wir wollen natürlich auch, also das Ziel ist, der Wunsch ist natürlich wieder aufzusteigen und manchmal hätte ich mir auch schon so ein bisschen mehr Kritik oder ein bisschen mehr Vorsichtigkeit gewünscht. Vorsichtigkeit ist auch ein doofes Wort. Weißt du, so ein bisschen, wo das klingt so wie so eine weiche Masse. Ich habe manchmal so Angst, dass wir in so einen Harmoniebrei kommen, weil wir uns alle lieb haben und weil wir es alle richtig finden, wie der Weg ist, aber wir sollten nicht mit Geld umeinander, wir sollten nach wie vor vorsichtig sein.
Ja, da bin ich auch bei dir, dass
ich weiß, die Frage ist nicht sehr griffig, aber ich,
naja,
ich ringe nach Worten, mal wieder.
Da bin ich auch voll und ganz bei dir, dass es halt natürlich eine Gefahr birgt, wenn eine Mitgliederversammlung so abläuft, dass wir halt nur noch harmonisch miteinander umgehen und so. Es kommt immer auf die Form an. Also ich bin ja jetzt ins Präsidium gewählt worden und ich komme mit Fabian sehr gut aus, was aber auch genau wie bei Kai nicht bedeutet, dass ich absolute Vasallentreue dann zeige, sondern ganz im Gegenteil, wenn ich sehe, dass da läuft was vielleicht schief oder da läuft was schief oder da könnte demnächst was schief laufen, dass ich das natürlich, dafür denke ich mal, bin ich gewählt, dass ich da meinen Mund aufmache und dass ich dann also frühzeitig darauf hinweise, und vielleicht auch gemeinsam mit den anderen dann Instrumente entwickeln, um dieses dann zu ändern oder zu umgehen oder frühzeitig zu begegnen. So. Also erstmal denke ich mal, mit diesem Präsidium werden wir das schaffen, dass wir da werden wir schon, wir haben ja die Themen und wir haben die ernsthaften Themen. Und ich glaube nicht, dass es da einen Kuschelkurs dann im Präsidium gibt, sondern wir haben ja unterschiedliche Charaktere jetzt da drin und wir haben unterschiedliche Professionen drin. Und ich denke mal, wir müssen uns in der Sache da auch intensivst mit auseinandersetzen. Ich sage nicht streiten, ich sage nicht fetzen, nein, ganz im Gegenteil. Ich finde es sehr gut, wenn eine konstruktive Kritik vorgetragen wird, an der man sich abarbeiten kann. Das hoffe ich mir vom Präsidium, dass wir das haben. Dass wir hinterher sagen, boah, das war aber echt eine intensive Sitzung, aber wir haben ein Ergebnis. So, ne? Auf die Mitgliederversammlung übertragen, ist es ja jetzt erstmal nicht notwendig. Wir brauchen ja diese Harmonie, weil die Zeiten sind ja eh wild genug. Und ich finde es erstaunlich, wie ruhig doch letztendlich die Mitgliedschaft sich verhält, ja. Und ich befürworte das auch. Und ich glaube, Fabian ist sich der Verantwortung auch voll und ganz bewusst. Er weiß ganz genau, wenn er jetzt da, er hat jetzt Vorschusslorbeeren bekommen, weil er ist damit ein enormen Ergebnis gewählt worden, ja. Und er ist sich aber dessen bewusst, dass er, denke ich mal, dem auch gerecht werden muss. Das heißt also, Fehler, wer arbeitet, macht Fehler. Und wir machen dann die Fehler an diesem Punkt dann auch für den Verein, ja, also das muss man ja auch sehen. Allerdings an entscheidenden Punkten muss man sich natürlich dann auch die Kritik von außen, und die kommt dann auch. Also ich sehe den Kuschelkurs ehrlich gesagt nicht. Ich finde es gut, wir haben uns eindeutig auf einen Kandidaten jetzt konzentriert. Bei Kai war das viel, viel knapper, ne? Mit Frank Steffel da noch, ne? Also viel, viel knapper. Und das drückt ja im Grunde genommen das erste Mal so eine Sehnsucht aus, dass wir halt Tatsache einen Präsidenten, der nicht von seiner Persönlichkeit her, sagen wir so, andere erdrückt, ja, dass wir denen jetzt das Vertrauen ausgestellt haben. Das ist das erste Mal. Ich kann mich nicht erinnern, bei Hertha BSC jemals eine andere Konstellation zu haben. Das ist also das erste Mal. Ja, also ich sehe da erstmal keine Kuscheleien, die da auf lange Zeit angelegt sind. Sehe ich nicht.
Ich weiß nicht, ob ich das noch ansprechen darf mit Blick auf die Uhr, aber wir wollten es nicht allzu lang machen. Ja. Ich mache das mal als letzte Frage. Ja. Ich finde sie aber schwer. Hatte vorher, glaube ich, hat man da gar nicht drüber gesprochen. Ich meine, die Wahl ist ja jetzt getan. Ihr seid die Finanzen selber, muss ja erstmal die Tochter selbst, die Geschäftsführer dort und die Zuständigen machen. Das ist ja erstmal nicht Aufgabe des Präsidiums. Aber es wird natürlich Entscheidungen geben, wo ein Präsidium gehört wird. Ich glaube sogar zustimmen muss, ab einer bestimmten Wichtigkeit, ab bestimmten Summen, wo ja auch ihr mit dabei seid, wo es manchmal auch um sportliche Entscheidungen gibt. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass einer der Schmidt-Brüder, ich weiß immer nicht, welcher das ist, im Aufsichtsrat.
Andreas.
Ja, auch damals schon mal gesagt hatte, naja, selbst wenn er jetzt, also egal wo er jetzt agieren würde, selbst als ehemaliger Spieler, sportliche Entscheidungen, Verpflichtungen, Kaderentscheidungen sind für jedes Präsidium eigentlich immer eine Herausforderung, weil keiner von denen, die dort sind, Kaderplaner ist. Und keiner von denen kann letztendlich, die können das nur sehen, dass das schlüssig begründet wird und mehr eigentlich nicht. Also dieses Manko einer, ich nenne es mal Sportkompetenz irgendwo, als Profi, als Trainer. Es gab ja jetzt Kandidaten mit Pantelic, dem hat man nun dieses Vertrauen nicht geschenkt. Ich kann diesen leichten Widerspruch bis heute nicht so richtig lösen, dass man einem Gremium eine Aufgabe gibt und eigentlich so ein bisschen in Anführungsstrichen im Stich lässt, weil eigentlich es für das Gremium schwer ist. Es ist ein Problem, was du alleine jetzt auch nicht lösen kannst, ne?
Nee, natürlich nicht. Aber ich sehe die Sache auch so, dass also erstmal, ob wir sportliche Kompetenz ins Präsidium wählen können überhaupt, liegt ja auch daran, wer sich dafür zur Verfügung stellt. Sportliche Kompetenz haben wir ja im Grunde nur an drei Stellen. Ne? Das eine war Frank Sitka, der aber ausschließlich als Präsident antreten wollte. Und das, was er da vorgestellt hat, hat die Mitgliedschaft nicht überzeugt. So.
Ja, Pantelic ja auch nicht.
Ja, und Pantelic war auch gut so, dass das als Vize, denke ich mal, nicht gewählt wurde, weil die Vorstellung, also ich denke jetzt mal nur an das Stadion, Expertenkommission und Präsident ist krank, wer muss ihn vertreten? Der Vize. Und ich kann mir ehrlich gesagt Marco Pantelic nicht in so einer Runde vorstellen. Egal. Also auch da hat er nicht überzeugt. Und bei den einfachen Mitgliedern, ne, da wollte er dann auch antreten, aber einfach aus denselben Gründen ist er nicht gewählt worden. Das heißt also, Ferro ist im Grunde der Einzige, der da halbwegs dann diese sportliche Kompetenz mitbringt. Also, aber das ist dann auch der Einzige, glaube ich, gewesen, der das macht, also von all den Kandidaten. Ja, wenn wir das Angebot nicht haben, dann können wir die auch nicht reinwählen. Das ist erstmal jetzt wieder der Appell an Menschen, die bei Hertha BSC viel, also Mitglied sind und das Herz dafür schlägt und so weiter und so fort. Die sollen es doch erstmal ganz gelinde als einfaches Mitglied versuchen und nur als solches. Ne? Und nicht, weil sie 1979 Roter Stern Belgrad um Olympiastadion geschlagen haben oder wie auch immer, dann auf einmal meinen sie können kein einfaches Mitglied mehr sein. Das ja. Aber vielleicht gibt es ja auch Tatsache Spieler, die doch diesen ganzen Fußballzirkus aktuell sehen und dann halt also doch ein bisschen jünger sind und dann sich da vielleicht mal irgendwann mal bei Hertha BSC einfinden. Aber wir haben das Angebot nicht, dann kannst du das auch nicht wählen. Aber was wir machen können im Präsidium ist sensibilisiert sein. Und das, was unter Freddy Bobic unserem Verein passiert ist, das darf sich doch nie wiederholen. So, ne? Und da kann man schon gucken. Ja? Da, also da muss man, also ich denke mal, wir sollten nicht alles abnicken, sondern wir können auch, wenn du nicht die sportliche Kompetenz hast, Sachen genauer betrachten und prüfen oder vielleicht auch die richtigen Fragen stellen und das dann natürlich transparent dann auch nach außen geben, warum wir so entschieden haben. Mhm. Das kann man auch machen. Ja?
Wenn du nichts dagegen hast, würde ich im Grundsatz das Thema Mitgliederversammlung abschließen. Ich glaube, jetzt haben wir es recht ausführlich gemacht sogar noch. Oh, das reicht, ne? Oder hättest du noch was?
Nee, also nur, es ist Tatsache deutlich geworden, dass dieser Verein nach Ruhe im Umfeld schreit.
Ja.
Und das hat die Wahl gezeigt.
Ja.
Das ist einfach, und das hat Gründe.
Ich würde gerne noch eine kleine Sache nachreichen, die ich so ein bisschen vorsichtig anbringe, weil ich mir zu 95% sicher bin, dass ich sie richtig beobachtet habe, und bei den restlichen 5% habe ich noch so einen Tick Angst, aber ich glaube, das ist unbegründet. Es war ja sehr anrührend, wie Fabian Drescher auf seine Wahl reagiert hat. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wenn man mal so das Jahr nochmal so Revue passieren lässt, was dem durch so alles durch den Kopf gegangen ist. Ich meine, er ist ja auch aus sehr unglücklichen Umständen, aus sehr tragischen Umständen kommissarischer Präsident geworden. Er hat, glaube ich, auch selber eine unheimliche Wandlung vorgenommen, dass er steht ja nicht gerne im Mittelpunkt. Er ist ja sehr zurückhaltend, dass er sich wirklich nochmal als Präsident antritt, um auch da das weiterzumachen. Also ich kann das sehr gut verstehen. Ich fand allerdings wirklich, für mich war das Bild dieser Mitgliederversammlung. Er kam nachher nochmal wieder, hatte sich in direkt rechts neben mich, zwischen, war nur der Gang dazwischen, nochmal gesetzt und hatte ganz lange, soweit ich es weiß, die Mutter von Kai Bernstein umarmt. Und oh Gott, das fasst mich jetzt gerade richtig an. Ich fand das unheimlich rührend, weil das eine Symbolik hatte und eine Menschlichkeit. Ich weiß gar nicht, ob die sich groß unterhalten haben. Die haben einfach da gesessen und sich Arm in Arm gehalten. Ich kannte sie persönlich nicht. Ich habe nochmal auf ein Foto geguckt. Ich meine, dass ich sie erkannt habe. Man hat mir auch gesagt, dass sie es ist. Also so gesehen passt das schon. Ich glaube das auch. Und es würde auch zur Situation passen. Und ich fand das wahnsinnig angerührend. Und dieses Bild, das werde ich lange im Kopf behalten. Das fand ich sehr schön.
Menschlich. Ich habe das selber nicht gesehen, aber so wie du das schilderst, ist ja das Bezeichnende und das Schöne daran. Ich sag mal so, es gibt andere, die hätten das in Scheinwerferlicht auf der Bühne gemacht. Schaut her, ja, hier, ich drück jetzt die Mama von Kai oder so, ne? Also daraus dann noch Profit zu schlagen. Nein, er hat es am Rande gemacht, ganz dezent, wie du es schilderst, wo du es mitbekommen hast, aber glaube ich viele andere nicht. Und das, denke ich mal, ist auch Fabian, ne?
Ja,
also das muss man auch mal ganz klar sagen. Also er würde das nie für sich ausschlachten. Und das hat er da, so sehe ich das, wie du es geschrieben hast.
Das war ein ganz persönlicher Moment. Ich hatte für eine Minisekunde überlegt, ob ich davon ein Foto mache. Habe dann aber davon abgesehen, weil erstens würde ich das keinem geben, außer Fabian Drescher selbst. Und der brauchte das nicht, weil das war deren persönlicher Moment. Ich glaube, man kann das erzählen, weil das nichts Schlechtes ist. Weil das eigentlich was sehr Nettes ist, was sehr Menschliches, aber den Moment, den lasse ich ihn privat.
Ja, das ist auch sehr gut so, mein Lieber.
Ja. Du kannst bei einem Podcast, der Exilhartaner-Podcast heißt, kommst du um das Thema Exilhartaner nicht rum.
Okay.
Ich wäre ja sträflich, wenn ich dich darauf nicht ansprechen würde. Du hast das eben schon erwähnt. Es gab ganz am Anfang der Sitzung ein Antrag sinngemäß, doch die Wahlen vorzuziehen, dass zumindest ein Teil der Exilhartaner, weil ja viele auch extra deswegen gekommen sind, noch die Möglichkeit haben zu wählen. Das war ja, die Sitzung ging, glaube ich, bis 21.20 Uhr.
Ja.
Ich sag mal, selbst wenn man jetzt in Hannover wohnt oder so, ich weiß, die Exilhartaner Niedersachsen, die waren dann, diese sind recht lange geblieben, die mussten ja Richtung Lüneburg, die Richtung. Ich hab mich sehr gefreut über den Antrag, auch wenn ich zumindest verstehen konnte, warum man ihn abgelehnt hat. Ich glaube, der Grundtenor war ja, dass es doof ist, das jetzt zu verschieben, sich quasi eine Wahl mit dem Präsidenten vorzuziehen, wenn das Präsidium und der Präsident selber ja noch gar nicht Rechenschaften ablegen konnten. Ich glaube, das war ja so die Argumentation. Mhm. Ich mochte aber den Gedanken, einfach da eine Rücksichtnahme, weil ganz oft die Dumme, wenn du um 21.20 Uhr losfährst. Ich wohne in Frankfurt, ich habe mir jetzt 2 Tage Urlaub genommen, sonst hätte ich dort nicht sein können. Und du musst am nächsten Morgen arbeiten, dann kannst du nicht noch 6 Stunden nach Hause fahren. Ich meine, du kannst es, aber dann schlafe ich im Büro, das kriege ich dann auch nicht mehr hin. ist jetzt sehr mein Blick. Ich weiß, ich werde jetzt auch noch mal kurz ausholen. Ich hoffe, ich bringe dich dadurch nicht in Verlegenheit. Aber also die letzte Zahl, die ich gehört habe, dass etwa 13% der Mitglieder von Hertha BSC Exilathaner sind. Das sind dann etwa 7500 Mitglieder, die weder in Berlin noch in Brandenburg leben. Okay, da gibt es auch welche, die wohnen vielleicht in Wolfsburg, aber mitunter aus großen, in großen Entfernungen. Ich lebe jetzt seit fast 30 Jahren als Hertha-Fan in Hessen. Ich habe über den Exilathaner-Podcast jetzt 6 Jahre Exilathaner-Erfahrung, indem ich mich mit anderen unterhalten. Das war 140 Folgen und mindestens 100 Leute, die wirklich im Exil lebten. Und über all die 30, über die 30 Jahre und über die 6 Jahre, ich habe irgendwie den Eindruck, dass diese Fangruppe beim Verein nicht ernsthaft wahrgenommen wird. Vielleicht wird sie wahrgenommen, aber es gibt eigentlich nie etwas, wo ich mal sagen kann, da hat man konkret etwas für die getan. Und ich bin immer erstaunt, weil ich den Eindruck habe, dass es eine nicht unwesentliche Gruppe von Hertha-Fans ist, die man immer gefühlt so ein bisschen übersieht oder wo man sagt, okay, wir könnten vielleicht etwas mehr tun für euch. Ist das erstmal ein Eindruck, den du teilst? Oder siehst du das völlig anders? Glaubst du, dass man noch was machen kann? Oder findest du das Thema, stört dich das? Findest du es überflüssig?
Ja, also
fühl dich da frei, ein Statement abzugeben, zu sagen, wo du vielleicht was nachvollziehen kannst und wo vielleicht nicht.
Okay, also wir hatten ja schon mal über die Versammlung gesprochen. Ne? Ich habe ja schon mal dargelegt, dass das Vereinsleben einfach extrem wichtig ist. Und ich halte nichts von virtuellen Vereinsleben. Ich möchte Leute sehen, anfassen können, ja, so, ne? Und solange wir halt, wie gesagt, diese Stadion nicht haben, das hatte ich ja von ausgeführt, sind wir eben auf diese Mitgliederversammlung angewiesen, dass das auch das Mittel ist, wo die meisten dann eben, also ganz, ganz viele hinkommen, ja, weil da, du hast es ja selber gesehen, was da draußen alles gequatscht wird und man tauscht sich aus, man hat sich lange nicht gesehen und so, das ist schon, hat schon was von Klassentreffen und so, ne, also, so, das ist erstmal die eine Sache. Aber ich verstehe natürlich, dass...
Wobei die Abschaffung einer Präsenzmitgliederversammlung ja keine Forderung ist, nur eine Öffnung
ein
Gedanke ist.
Ja. Das ist erstmal das eine. Und deshalb kann ich also aber gut verstehen, dass man Tatsache den Exilathanern, ich denke mal wirklich nur ausschließlich denen, so ein Streaming zur Verfügung stellt. Mhm. Ja, weil die können nicht. Ich saß die ganze Zeit übrigens neben Felix Dahlstein, der nicht gewählt wurde, ein feiner Kerl.
In den USA gelebt hat.
Ja, genau, ein feiner Kerl übrigens. Ich habe ihm geraten, der soll sich jetzt mal bekannt machen bei Hertha und dann nochmal angreifen, weil ist ein guter.
Ich weiß.
Ja, und der hatte, also haben wir uns auch ganz lange auch darüber unterhalten. Also ich denke mal, dass die Exilhartaler einfach ein Anrecht haben auf Informationen, ja, und deshalb dieser Streaming ist zum Beispiel eine Sache, die sollte man tatsächlich dann überlegen. Mhm. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist die, das ist auch eine, ja, ich meine, es gibt halt sehr, sehr viele Hertaner, die einfach nur schon das geringste Mittel der Wertschätzung, da heben die schon ab und freuen sich. Ne? Man kann sich dann vielleicht auch Tatsache über Sachen freuen, die nur Exilhertaner dann bedienen. Ne? Also sei es halt, dass man halt auch deren Fanclubs besucht, mit was weiß ich, einen Spieler vielleicht abstellt, wenn sich das ergibt, dass man sich gerade in der Gegend aufhält oder wie auch immer. Das ist ja natürlich so ein Problem. Also das ist alles noch nicht ausgegoren, aber dass man halt die das Gefühl verstärkt, hey, ihr seid bei uns willkommen. Oder wenn ihr nach Berlin kommt, dann gibt es vielleicht dann irgendeinen Spieltag für die Exiler als allererstes oder so, dass man dann sagt, hey, hier gibt es Aktionen für euch oder so. Aber diese, warum ich rumdruckse, ist halt eines, wo ich echt Bauchschmerzen mit habe, ist halt das Online-Abstimmen. Ja? Mhm. Da habe ich massive Probleme aber vielleicht lässt sich das ja auch irgendwie lösen, aber
ich denke auch tatsächlich, es ist kleiner, aber sorry.
Okay, weil ich habe immer, also als die Situation war mit den Wahlen Kai Bernstein und Frank Steffel, ne? Mhm. Und wir wissen ja, dass hinter Frank Steffel Windhorst stand, ne? Was hätte ihn denn dann gehindert, ich spinne jetzt mal 10.000 Inder als Mitglieder anzumelden und die dann von Indien aus dann Frank Steffel gewählt hätten, so, ne? Also Thales Brose hatte das mal in kleinem Rahmen.
Wobei da hilft natürlich einem Verein mit 58.000 Mitgliedern, dass natürlich so eine Manipulation in der Form so gar nicht mehr möglich sind.
Ah, ich weiß es nicht. Also Überzeug mich,
wobei,
ich weiß es nicht.
Um ehrlich zu sein, eigentlich will ich gar nicht in die Stoßrichtung. Okay. Ich kann vielleicht mal ein anderes Beispiel geben, um es mal ein bisschen ja griffiger zu machen. Es gibt viele Mitglieder, die an Auswärtsspielorten wohnen. Also ich hatte jetzt mehrfach Leute, die haben halt im Saarland gewohnt, als das Elversberg-Spiel war. Ein typisches Beispiel ist natürlich auch letzte Saison haben wir gegen Kiel gespielt. Und ich finde es immer besonders, gerade als Exilhartaner Mitglied von Hertha BSC zu sein, weil man eigentlich auch aus der Ferne, und es gibt ja Leute, die wohnen ganz weit weg, eigentlich seine Verbindung zum Verein anzeigt. Was ich erstmal wahnsinnig nett finde, denn meistens ist es so, die weit weg wohnen, die sagen, wir haben auch keine Vergünstigung, wir brauchen das nicht, weil zum Spiel komme ich nicht, müsste ich fliegen oder ist viel zu weit, aber ich will einfach nur meine Verbundenheit zum Verein anzeigen. Und das ist ja auch eigentlich immer der Hauptgrund. Der Rest ist ja nur ein Goodie. Und wenn die wollten zum Spiel Kiel gegen Hertha und kriegen keine Karten über Hertha BSC. Okay. Da sind Leute, die wohnen im Saarland, die haben die große Chance, mal im Saarland Hertha zu gucken. Die wohnen da ums Eck, kriegen keine Karten. Was haben die gemacht? Die haben Karten bekommen, weil sie noch Mitglied sind bei Kiel. Die haben Karten bekommen über Elversberg. Als wir in Wiesbaden waren, haben uns die Karten besorgt, die Mitglied, die bei Wiesbaden waren. Viele, die da lange wohnen, die sind auch verbunden mit dem Ort, mit dem Verein vor Ort, was ich total okay finde, weil das ist ja jetzt ihre Region, die interessieren sich für Fußball, die mögen auch den Verein vor Ort, wo ich immer sage, es ist gefühlt nicht nur absurd, es ist manchmal auch peinlich, dass du als Hertha-Mitglied vor Ort, wenn dein Verein in deiner eigenen Stadt spielt, in deine alle 20 Jahre vielleicht, wir haben sehr lange nicht mehr in Kiel gespielt, in einem Ligaspiel, dass die nicht mal irgendeine Möglichkeit haben, Ticket zu bekommen. Und dann hört man oftmals vom Verein, ja, dann geht doch in den OFC, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er da ein Ticket bekommt. Wo ich sage, ja, wie denn? Das ist nämlich der nächste Punkt. Geh mal auf die Homepage von Hertha BSC, such da mal nach den OFCs. Und dann, wenn du in Rosenheim bist, dann versuch mal zu gucken, wo ist der nächste OFC in der Nähe von Rosenheim. Da wirst du keinen Namen, da wirst du keinen Ort finden. Da hast du denn die Blue Boys irgendwie, die sind vielleicht in Rosenheim, die sind aber vielleicht auch in Tempelhof. Du hast auch keine Kontaktadresse. Klar, Eigeninitiative ist wichtig, aber such doch erstmal 6 Leute in Rosenheim, die musst du erstmal finden, um dann einen OFC zu gründen oder überhaupt nur schon in der Nähe was zu finden, wo ich dann sage, ja, wie denn? Und das sind so die Kleinigkeiten, wo ich immer denke, der Verein denkt überhaupt nicht wie ein Exilertaner. Ich kann es aber auch verstehen. Ich habe 25 Jahre selber in Berlin gelebt. Ich habe mir nie Gedanken gemacht darum, wie ist es eigentlich als Fan jenseits von Berlin. Ich hatte nicht mal eine Meinung dazu, weil ich gar nicht, es war überhaupt gar kein Thema. Ja. Und da würde ich mir manchmal wünschen, da kann man mit kleinen Mitteln viel mehr machen.
Okay, also darauf mit den Eintrittskarten. Also erstmal vorneweg, also ist mir die Exilertaner-Situation nicht ganz unbekannt, ne? Bei uns in der Kombo sitzen 3, 2 kommen aus der Schweiz.
Ich hatte jetzt Angst, du kennst Hertha-Fans in Spandau, das ist ja nicht mehr Berlin. Aber
nee, das ist
den Spandau-Witz muss ich anbringen. Jetzt werde ich verhasst, das war's. Böse
nein,
Briefe.
Nein. 2 kommen aus der Schweiz, haben eine Dauerkarte für Hertha und sind dann fast jedes Spiel da. Und einer kommt aus Baden, genau. Also, aber die erzählen mir natürlich auch eine ganze Menge und sind dann gerade mit den Auswärtskarten sind die aber dann sehr unterwegs und haben sich dann zum Beispiel irgendein OFC in Berlin angeschlossen. Ne? Und sind dann über den OFC kommen die dann eben doch an ihre Karten. Also es sind natürlich Umwege. Es sind keine direkten Wege, aber es gibt natürlich.
Ja, vor allem, es hilft dir ja nichts. Damit hast du ja das. Also man muss ja einfach sagen, man kann Hertha BSC nicht vorwerfen, dass die Karten knapp sind. Es wird immer ein Mangel sein. Ja. Nur natürlich sagen wir mal, du hättest jetzt ein OFC im Münchner Raum.
Ja,
dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass der Hertha dem OFC in München mehr Karten zuteilt als einem Verein in Berlin oder als einem OFC in Berlin. Dann hast du zwar die Kurve gekriegt über den OFC, aber es ist halt, es wird nicht, dabei ist es so einfach. Ne? Du könntest ja Mitglieder anhand der Postleitzahl sehen, dass sie in der Nähe des Stadions sind. Und wir reden hier, also es ist ja immer denkbar, ein eigenes Kontingent zu haben. Macht man mir aus 30 Karten für Kiel oder für Elversberg. Da, viel mehr wohnen doch da gar nicht.
Ja, das Problem ist halt, ja, das Problem habe ich erkannt. Ja, also ich nehme das Problem auf jeden Fall mit.
Es
ist
eine Idee.
Aber bei Elversberg, ich weiß nicht, also wie viel Gästekontingent gibt es? Ne? Also es ist verschwindend klein, ja. Ich weiß es nicht. Also das Gut, Auswärtskarten in Elversberg oder meinetwegen auch in Kiel ist ein sehr rares, muss man dazu sagen. Also es sind
aber auch hier, ich hack gleich nochmal nach, da bin ich ja Kampfschwein.
Ja, ich merke das.
Es ist ja tatsächlich auch so, du darfst nicht vergessen, du hast als Herthaner letztendlich, wenn du in Berlin lebst, 17 garantierte Heimspiele. Mhm. Und es gibt viele Exil-Herthaner, die haben nicht mal eins. Mhm. Wenn du jetzt in Flensburg wohnst oder in Freiburg, dann hast du erstmal nichts vor Ort. Da kannst du nur hoffen, dass du wenigstens noch irgendwas in der Nähe findest. Und deswegen ist das für dich, für die eigene, hat das ja eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Also, dass es eben wenigstens dieses eine Spiel ist. Mhm. Und ich glaube, mit etwas mehr Willen ginge da mehr.
Wie gesagt, ich nehme das mit, ja. Obwohl ich halt wirklich auswärts, also immer über erstaunlich viele Exil-Herthaner stolpere, muss ich dazu sagen, aber vielleicht ist mein Blick ja auch ein ganz anderer. Also ich bin ja froh, ne? Also ich komme ja noch aus einer Ecke, wo außerhalb Berlins ja kaum Herthaner gab, ne? Und jetzt sind so viele und das finde ich ja auch gut und ich will das natürlich auch beibehalten und ich möchte auch, dass die Leute da auch zufrieden sind, ne? Aber wie gesagt, also das öffnet erstmal so ein Feld, ich nehme es mir als Gedanke mit, aber wenn ich auswärts fahre, sind immer sehr, sehr viele Exiler unterwegs, also das ist schon bemerkenswert. Ja. Also es ist ja nicht so, dass die Exiler den Weg nicht in Stein finden. Sie müssen vielleicht einmal mehr um die Ecke denken und viel mehr, wie du auch sagst, dann halt mit den Gästekarten und so, ne? Sie müssen sich mehr anstrengen, ja, das sehe ich auch, ne? Aber es ist ja nicht so, dass sie gänzlich ausgeschlossen sind. Das ist ja nicht der Fall. Mhm. Da muss man auch sagen. Aber ich sehe deinen Punkt, auf jeden Fall. Ich komme ja nicht drum herum, so vehement, wie du ihn vertrittst. Und ich nehme das erstmal als Gedanken.
Ja, wobei, also auch das nochmal, um das klar zu machen, weil das ist mir auch wichtig. Es geht mir eigentlich nicht darum, Exil-Herthanern Vorteile einzuräumen, die andere nicht haben, also die zu bevorzugen.
Ja, aber
ich fände zum Beispiel immer ganz schlimm, nur für bestimmte Leute eine Videoübertragung einzurichten und für andere nicht. Nein, das soll dann schon für alle sein. Aber es gibt manchmal eben Punkte, wo man sagt, da haben wir einfach Nachteile, die man zumindest versuchen kann zu mildern. Darum mehr geht's gar nicht. Denn viele Sachen wird ein Verein nicht ändern können, dass ich eben auch die Anfahrtswege, das ist halt so, da muss man dann halt selber gucken und es ist auch nie verboten, Selbstinitiative zu zeigen, andere zu suchen, Kontakte zu knüpfen. Ich versuche das ja immer ein bisschen. Ich habe eine ganz wunderbare Geschichte erzählt bekommen auf der Mitgliederversammlung. Ich hatte vor ganz liebe Grüße an ein sehr nettes Pärchen, ich weiß den Namen jetzt nicht, die mir erzählt hatten, dass sie mal die Folge gehört hatten mit dem Exil-Herthaner Fanclub in Dubai. Das ist ja schon eine Weile her, dass ich diese Folge gemacht habe und die hatten das noch in Erinnerung, sind nach Dubai gefahren und sind dann mit zu diesem Stammtisch und haben sich Härte angeguckt in Dubai, was übrigens fantastisch gewesen sein soll, weil die oben auf einer Dachterrasse vom Hotel da Härte gucken. Das ist mal, das ist geil, haben sich da einen wunderschönen Abend da gehabt und wenn ich sowas höre und so eine netten Kontakte, die dadurch entstehen, da geht mir das Herz auf.
Also da setze ich mich dafür ein, wenn Hertha in Dubai ist, dass dann da Karten gibt für die. aber du sagst ja selber.
Ich komme leider nicht ran, nicht unten zu treten. Meine Füße sind zu kurz.
Aber ich muss sagen, du hast ja gesagt, also willst ja niemand bevorzugen. Aber wenn du halt Tatsache nur ein Kartenkontingent von 1.000 hast, ja, und du hast 6.000, 7.000, die diese Karten haben wollen, du wirst immer, also nie gerecht sein. Und wenn du dann sagst, okay, das, weil wir jetzt gerade in Elversberg spielen, müssen halt 50 Karten für die in der Umgebung
brauchst du
nicht, oder 30 oder 20 oder 10. So, ne? Dann ist das bei diesen knappen Karten gut, bekommen wiederum andere, ja, also es ist halt einfach zu knapp, ne? Also diese Karten, gerade in der zweiten Liga, gibt es halt eine ganze Menge Stadien, obwohl jetzt in der ersten Liga überwiegen die ja mittlerweile auch die Zwergteile. Also es ist halt einfach ein knappes Gut, diese Auswärtskarten und man wird immer ungerecht sein. Und wenn du sagst halt, es geht dir ja nicht darum, es war ja nur so ein Gedankengang, ne? So ein Streaming dann nur für die Exil-Herthaner, weil für alle, da bin ich jetzt noch dagegen, weil dann bleiben die zu Hause, dann haben wir überhaupt keine Begegnung mehr. Ja, also dann können wir uns doch die Mitgliederversammlung klemmen, da sind wir halt irgendwelche Nummern und so, können uns virtuell zuwinken und so, ich will das nicht, ne? Und deshalb sage ich ja, aber ich kann natürlich verstehen, wenn ich jetzt in Japan bin, wir haben ja auch welche in Japan, ne?
Wie du
weißt.
Freunde Matthias.
Genau. Und dass du dann natürlich dann informiert sein möchtest, du möchtest dabei sein. Das wäre für die das Größte, glaube ich, da irgendwie, was weiß ich, wie viel Uhr morgens diese dann sind und dann gucken sie dann härter die Mitgliederversammlung. Das kann ich absolut nachvollziehen. Da bin ich auch voll und ganz dafür, dass man da guckt, ob es da Mittel und Wege gibt. Mhm. Aber wie gesagt, also ich würde es nach jetzigen Stand, aber wenn, dann Tatsache auch nur den Exilern zugute kommen lassen, weil alles andere zerstört das Vereinsleben. Zum Zeitpunkt noch.
Ja. Dann will ich dich damit nicht länger quälen. Wir machen
Danke.
Wir machen eine Mini-Pause und mit Blick auf die Zeit überlegen wir uns nochmal, welche Themen wir noch machen und welche nicht. Und wir sind gleich wieder zurück.
Alles klar.
Exil Herzhauner Podcast.
So, sind wir wieder frisch?
Ja.
Blau-weißes Stadion. Ich weiß, es ist noch nicht so lange her, da warst du im Podcast rund um Hertha. Du hast recht, oder ihr habt euch recht lange ums blau-weiße Stadion unterhalten. Mhm. Ihr habt auch nochmal einen recht langen Rückblick gemacht. Das würde ich hier gerne auslassen. Das brauchen wir nicht, weil wir haben uns zwischendurch schon verhältnismäßig oft mal über das Stadion unterhalten. Mhm. Ich glaube, damals war noch der Standort, ach, jetzt muss ich schon wieder gucken, wo finde ich es denn?
Lindeneck.
Lindeneck aktuell. Mhm. Mach doch nochmal konkret, wohin der Stadionbau bei Hertha gehen kann. Mhm. Ort, du hast ja gestern auf der Mitgliederversammlung auch eine Frage zu der Kapazität beantwortet. Mhm. Das wäre nochmal ganz interessant, weil es gibt sicherlich auch einige, die das hier hören werden, die nicht auf der Mitgliederversammlung waren.
Ja.
Also wohin geht der Ritt?
Mhm. Okay, also nur vorneweg, das Interessante immer an der ganzen Geschichte ist, bei der Expertenkommission haben wir natürlich auch eine Verschwiegenheit vereinbart, an die wir uns als Faninitiative immer gehalten haben. Aber irgendjemand hat da geplaudert und hatte damals ja auch Informationen nach außen gegeben und diese Informationen sind ja auch rumgegangen und auch bestätigt worden dann. Und deshalb kann ich also einige Sachen Tatsache jetzt auch sagen, weil die ja schon öffentlich sind.
Es gibt eine Expertenkommission und einen Artikel auch im Tagesspiegel, wo ja ein Teil schon mal so ein bisschen geschrieben wurde.
Genau, also die Expertenkommission, da sitzt also die Senatsverwaltung mit dran, Hertha BSC, die Faninitiative ist da ständiger Gast und jede Menge andere Leute. Ja, genau, also es ist so, dass es nicht mehr das Lindeneck ist, sondern Tatsache das Gelände sozusagen vor dem Reiterstadion. Mhm. Vor dem Reiterstadion wird immer gesagt, auf dem Reiterstadion, nein, das Reiterstadion selber, der Korpus bleibt bestehen. Dieser Standort ist aus meiner Sicht nicht der schlechteste, weil erstens ist davon das ehemalige Treibstofflager der Briten, das war ja mal, das Olympiagelände war ja das Hauptquartier der Briten damals, bis 1990. Und da ist es halt so, dass der Boden schreit schon lange mal danach, ausgetauscht zu werden, glaube ich. Ja. Also an der Ecke, da könnte man das Stadion hinbauen. Es wäre auch für alle, die ins Olympiastadion kommen, es sind dieselben Laufwege. Vielleicht einige hundert Meter mehr, ja. Aber, oder wie wir sagen, ein Bier mehr, bis wir am Stadion sind. Das ist also nicht das Problem. Und außerdem, wer einmal nach Karlsruhe gefahren ist und da zum Stadion gelaufen ist oder Hamburg, der weiß, also die Entfernung haben wir nicht vor uns. Also wir laufen weitaus kürzer. Also wir brauchen unsere Laufbewegung nicht ändern. Das ist erstmal schon mal sehr gut. Der Standort dort hat auch den Vorteil, dass wir eventuell die Chance dann eben haben, auch frühzeitig darauf zu reagieren, dass es weniger Nachbarschaftskonflikte gibt als an den anderen Orten, weil die ganze Wohnbebauung, die da in der Nähe ist, neu geplant wird, das heißt abgerissen wird und neu. Das heißt, wir werden dann eine Nachbarschaft haben, die es gar nicht anders kennt, dass da vielleicht ein Stadion steht. Und das ist ja für so ein Konfliktpotenzial schon mal eine andere Ausgangslage, als wenn du irgendwo mitten in eine Wohnbebauung auf einmal Stadion baust, dann werden sich die anderen aber bedanken. Wir haben frühzeitig als Initiative auch schon Kontakt aufgenommen mit den Eigentümer, mit der Eigentümerin dieser Wohnbebauung und haben dafür geworben, dass sie halt den Schallschutz entsprechend dann beachten, dass sie die Baukörper so stellen, dass bestenfalls die Nutzräume, ne, also Küche oder Bad zum Stadion hingehen. Das geht auch in der Nord-Süd-Ausrichtung. Also Geschichten. Man kann sich auch denken, dass man da vorher einen Kita-Riegel vorsetzt. Kita-Zeiten, Stadionzeiten beißen sich nicht. Also dass der Lärmschutz da einfach gewährleistet ist. Also es auch davon vorteilhaft. Problem ist an der ganzen Geschichte, und jetzt komme ich zu diesem Fassungsvermögen, ist halt, also wir hatten ja endlich das Stadion im Koalitionsvertrag verankert gesehen und da haben die ja von 45.000 Zuschauern gesprochen, also Fassungsvermögen. Und diese 45.000 ist praktisch nichts anderes als die Aussage der Politik. Euer Stadion, wenn es auf dem Olympiagelände steht, darf nicht vom Fassungsvermögen in Konkurrenz zum Olympiastadion stehen. Das hätten wir mit 60.000 mit Sicherheit. Ja, diese Konkurrenz. Und da würde die Politik auch nie mitmachen. Aber deshalb sind die, aber dennoch die 45.000 als Richtwert zu sehen. Und ich kann mir gut vorstellen, und dahin geht ja auch die die Diskussion, ob es nicht möglich ist, da ein Stadion hinzubauen, wo zumindest eine 5 vorne steht. Und wir haben das mal so plakativ dargelegt, also 51.892 Plätze. Das ist machbar. Und alle, die dann sagen, ja, aber können wir nicht größer bauen? Erstens, na, glaube ich nicht. Die Politik wird da nicht mitmachen, aus besagten Gründen. Aber diese Fläche gibt auch nicht mehr her. So, das ist einfach mal so ein Sachzwang. Und ja, und das ist es. Und darauf läuft dann, denke ich mal, also dahin werde ich auf jeden Fall weiterhin verhandeln. Dafür werde ich mich einsetzen, ja, dass halt möglichst die 5 vorne steht.
Das Ganze wird eine Fremdfinanzierung mal werden. Das wird Hertha BSC nicht mit eigenen Mitteln stemmen. Ich spreche das nochmal an, weil es ja lange immer so hieß, ja, also die Stadt muss da jetzt auch noch Geld reinstecken oder so. Das können wir vielleicht gar nicht oft genug sagen. Wenn du das nochmal kurz erläutern könntest.
Ja, also klar ist, die Stadt...
Oder was zumindest der Planungsstand ist, dass das nochmal beabsichtigt, müsste man ja sagen.
Also das Stadion wird nicht mit öffentlichen Geldern erbaut. Und auch die Stadt braucht im Grunde genommen auch nichts in die Infrastruktur stecken. Also nur mal zur Erklärung, wir haben ja noch am Rande von Berlin gibt es ja da auch noch einen Fußballverein, der sein Stadion jetzt teilweise abreißen wird und erweitern möchte. Damit das überhaupt genehmigungsfähig ist, brauchen die zwingend eine Straßenbahnschleife und eine bessere Anbindung und so. Da werden Millionen reingesteckt in die öffentliche Infrastruktur, um das zu erreichen, weil die Infrastruktur, der ÖPNV und wie es alles so schön heißt, ist Aufgabe der Stadt. Da muss die Stadt Geld reinpacken. Wir an dem Standort haben alles. Der S-Bahnhof Pischelsberg zieht sogar noch ein Stückchen näher jetzt ran und so. Wir haben dann aber immer noch den S-Bahnhof Olympiastadion und nach wie vor, wie gesagt, mit der U-Bahn kann man auch kommen. Das sind dann,
ja, hat man zwar eine kleine Laufweite, aber die haben wir ja heute.
Genau, auch. Aber das ist, wie gesagt, mit einem Bier dann auch zu oder mit einem Mineralwasser auch zu überstehen. Also das ist also
nicht. Ich finde das als Einheit für Distanz sehr wichtig, witzig, ja, mag ich.
Genau, ein Fußbier mehr. Ja, und viele fragen sich ja, Hertha BSC hat ja Probleme gehabt, die Lizenz zu erhalten und wie wollt ihr denn dann überhaupt ein Stadion bauen und so. Also das Stadion selber wird einen ganz eigenen Finanzkreislauf haben, ja, der mit der Geschichte um die Lizenzierung dann nichts zu tun haben wird. Das sei erstmal gesagt. Ansonsten muss ich sagen, wir haben jetzt mit Ralf Huschen jemand, der sich darum vornehmlich kümmern soll. Ja, und diese Finanzierungsgeschichten werden erarbeitet, wie es ungefähr aussehen könnte. Ja, so von der Konstruktion her, das haben alle Mitglieder 2020 erfahren können. Da hat Hertha BSC ja seine die Finanzierung im Datenraum allen Mitgliedern, die sich angemeldet haben, dann zur Verfügung gestellt, also die Finanzierungskonzeption. Das war damals eine sehr konservative Rechnung, das ist auch von zwei sehr konservativen Bankhäusern geprüft worden und die haben gesagt, so ist das machbar. Jetzt haben sich die Zahlen geändert, das war vor dem Ukraine-Krieg, ja, das ist richtig, aber auch die Baupreise haben sich jetzt auch, also die Materialpreise haben sich jetzt einigermaßen beruhigt, aber dennoch muss das
es
alles
ist nicht billiger geworden.
Dennoch muss es neu berechnet werden. Genau, so sieht's aus. Und aber da sind wir auf die Ergebnisse gespannt. Was soll ich mich jetzt rauslehnen? Wir haben die Profis, wir haben die Expertise im Verein und die sind jetzt dran und müssen das jetzt erarbeiten.
Ja. Wie oft hörst du noch, warum machen wir das eigentlich? Wir sind doch in einem Stadion. Wir haben noch ein Stadion, ist doch groß, kommen viele rein.
Ja.
Kannst du vielleicht nochmal kurz erläutern, was jetzt eigentlich die Hauptpunkte sind, was man sich von diesem Stadionbau für Hertha verspricht? Warum wirklich ein selbsterbauter, ein eigenes Stadion? Ja, ich meine, wir hatten ja mal eins, die Plumpe haben wir noch lange nicht mehr. Es hat ja eine Geschichte eigentlich, die irgendwann in den 70er mit dem Bundesliga-Skandal anfängt.
Ja.
Da hatte man ja eigenes Grund und ein eigenes Stadion. Hätte es das noch gegeben, würde man wahrscheinlich heute versuchen, da ein neues Stadion zu bauen, hat man aber nicht.
Ja, und ich glaube auch, so wie sich dann gerade die Innenstadt auch in Wedding jetzt auch gerade nach der Wende entwickelt hat, hätten wir nicht viel Freude, glaube ich, mit diesem Stadion, weil dann, ich glaube, die Klagen wegen Lärm und so gerade da zugenommen hätten. Aber ist egal, das ist alles hypothetisch, wir haben es nicht mehr, das Stadion. Warum brauchen wir ein neues Stadion? Klar ist, dass wir es sportlich benötigen. Es gibt umfangreiche Studien, die sagen, dass also ein Stadion ohne Tatanbahn und voll gut und gerne 6 Punkte pro Saison mehr bringen. Und wenn man jetzt die 6 Punkte mal auf alle Tabellen, die Hertha hat, raufrechnet, dann weiß man, was das bedeutet. Das sind sehr belastbare Studien. Das ist das eine. Das zweite ist der wirtschaftliche Aspekt. Mhm. Wir gehen wir jetzt mal von der ersten Liga aus. Es ist so, dass wir dann 6 Millionen Stadionmiete zahlen. Ja, aber wir haben keine Rechte an den Namen Olympiastadion. Wir haben auch keine Rechte an Catering beispielsweise. Ja, all das hätten wir im eigenen Stadion schon. Und dann, wenn man das jetzt mal so addiert, dann sieht man ja im Grunde genommen, es wäre es so, als wenn du jede Saison schon mal mit 9 Millionen Minus gegenüber den Mitbewerbern, also wenn die vergleichbar wären, antritt. Das macht es ja auch nicht aus. Mhm. Also du brauchst ein eigenes Stadion letztendlich, um dich zukunftsfähig aufzustellen. Das ist zwingend notwendig. Und natürlich musst du dann halt die Refinanzierung würde anfangen, wenn das Stadion steht. Wir gehen davon aus, dass das 2030, 31 sein wird, wenn wir, ich will euch jetzt nicht langweilen, nach Paragraph 34 Baugesetzbuch googelt das, bauen können. Wenn nicht, dann brauchen wir ein Jahr länger. Mhm. Und die Refinanzierung würde ja auch erst dann beginnen, wenn das Stadion steht. Ja, weil ja viele sagen, wir haben ja jetzt nicht das Geld. Ja, aber wir müssen ja erstmal sehen, wir müssen den Standort haben. Wenn wir den Standort haben, können wir erst genau berechnen, was ein Stadion kostet. Und erst wenn wir einen Standort haben, können wir uns um das Planungsrecht kümmern. Und erst dann können wir anfangen zu bauen. Ja, irgendwann muss man ja mal anfangen. Wissen wir, wie wir in 6-7 Jahren finanziell dastehen? Das wissen wir nicht. Vielleicht sieht es ja dann rosig aus. Ja, also da muss man mal gucken. Also ich halte es für machbar. Es gibt übrigens kaum einen Verein. Ich glaube, Barcelona war der einzige Verein, an den ich mich erinnern kann, der sein Stadion aus der Portokasse gezahlt hat. Alle anderen bedienen sich einer Finanzierung. Mhm. Ja, also, aber ich gebe natürlich recht, aber auch da, wie gesagt, da haben wir jetzt mit Ralf Fuschen wirklich einen Fachmann. Ein bisschen mehr Eigenkapital wäre der Sache natürlich sehr verträglich. Ja. Mhm.
Mhm. Mehr Geld, vielleicht sportlich bessere Ergebnisse. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Ich will's nicht ganz außen vor lassen, weil ich glaube, sonst wäre es auch unvollständig. Ich habe ja jetzt die Stadien, ich kenne so ein bisschen die Stadien in Köln und Frankfurt und sehe ja, wie da die neuen Stadien, welche Wirkung die hatten. Volles Haus, aber auch eine echte Ticketknappheit. Also viele, ich wohne ja nur in Frankfurt, die da sind, sagen, wenn du keine Dauerkarte hast, dann ist es wahnsinnig schwierig, an Karten zu bekommen. Du wirst wahrscheinlich etwas an Flexibilität verlieren, denn so wie du heute sagen kannst, ach, eine Karte im Olympiastadion kriege ich eigentlich immer, die Zeiten sind dann wahrscheinlich vorbei.
Das ist richtig. Also ich sag mal so, die Zeiten, wo das Olympiastadion dann der Oberring leer ist, also an vielen Stellen der Oberring leer ist und die Kurven dann noch leer sind, auch wenn dann 45.000 da sind, sind dann aber auch vorbei. Ne? Also das ist natürlich klar, wenn du ein Stadionerlebnis haben willst, nämlich ein Stadion, was immer ausverkauft ist, dann hast du natürlich in der Folge, das zieht zusätzlich dann natürlich Sponsoren an, weil dieses Stadionerlebnis natürlich dann so gigantisch sein wird, wo viele Leute sagen, oh, für dieses Stadion, für diesen Verein mit dieser Stimmung, mit dieser Ostkurve, da wollen wir mit Werbung machen, da wollen wir halt also uns finanziell auch mit einbringen. Also das gibt ja auch diesen Effekt. So, und jetzt um deine Kartensituation zu schildern, Stand jetzt ist es so, dass wir, also ich gehe mal davon aus, dass wir einen Kern haben letztendlich von 43.000 Herthanern und Herthanerinnen, die also letztendlich ja eigentlich fast immer kommen. Mhm. Es ist Mittwoch 18 Uhr und du schaffst es einfach beruflich nicht aus Brandenburg darüber zu springen oder so. Aber so, und wenn wir jetzt sagen wir mal 51.000 Zuschauer haben, 10% sind für die Gäste da, haben wir 46.000, 45.000 so für uns. ja, reicht momentan dicke. Ja, man sagt immer, ja, aber gegen Köln waren über 60.000 da. Ja, aber eben doch 20.000, 15.000 oder 13.000 Kölner, keine Ahnung. Mit Bayern war es ja damals genau dasselbe, mit Dortmund auch. Wir waren manchmal, ich erinnere mich an Dynamo Dresden, wir waren also knapp davor, Gast im eigenen Stadion zu sein. Also die Nummer brauche ich auch nicht. Und wenn in erster Linie trifft diese Verknappung die Gästefans. Ja, ich hatte nur ein einziges Mal in meinem Leben ein Gefühl, das ich gerne wieder hätte, das war das Halbfinalspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Mhm. Da haben wir es Tatsache geschafft, weil wir einfach alle zusammengehalten haben, dass dieses Stadion blau-weiß war, dass wir alle Karten, die halt uns zur Verfügung standen, auch Tatsache, also einer hat gekauft für vier andere und hat die mitgebracht und so, das war irre, was da los war. Das hat im Ergebnis, die Dortmunder, die sonst immer hierher kommen und sich dann ganz bräsig auf den letzten Tag dann noch 10 Karten holen oder so, ne, hatten auf einmal diese Knappheit. Und ich wurde am S-Bahnhof angesprochen, so, weil ich eine Karte hatte noch. Ich hatte eine über und wollte die nur an Herrn Thaner abgeben und einer hat, der hat sich ja fast erniedrigt, um an diese Karte ranzukommen. Ich habe sie ihnen aber nicht gegeben. Ja, aber das war mal so ein Gefühl, dachte ich, aha, jetzt geht's euch mal auch so. Ne? Und ich möchte ein blau-weißes Stadion haben und ich möchte kein schwarz-gelbes Stadion haben, beispielsweise so. Ne? Und das ist also erstmal die Verknappung, trifft als allererstes natürlich die Gästefans. Die kriegen ihre 10% und dann ist aber auch gut. Der Rest ist bei uns. Unser Stadion wird randvoll sein. Und dann haben wir 45.000, 46.000, die dann immer hingehen, die eben dann Tatsache auch die Dauerkarte kaufen. Wir werden keine 5.000, 46.000 Dauerkarten rausgeben. Ja, also es wird dann auch immer einen Stopp geben, es wird auch immer einen Anteil in Verkauf gehen. Aber Tatsache, ja, dieser Luxus, ich gehe, ach, jetzt ist das Wetter aber schön, ach, jetzt kann ich doch zu Hertha gehen. So, ne? Der Luxus ist dann vorbei, das ist richtig. Ja.
So der Grundgedanke, der ja bei dir rauskommt, dass am Ende die Summe der Vorteile die möglichen Nachteile so deutlich überwiegt, dass nichts gegen Stadionbau spricht.
Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Und wir können ja, viele sagen zu Recht, Verknappung, ne, wenn man jetzt so marktwirtschaftlich denkt, führt immer dazu, dass die Kartenpreise dann steigen.
Wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Ja.
Okay, na ja, gut. Und da muss man natürlich ansetzen. Ne? Da muss man Instrumente finden. Ne? Inwieweit man zum Beispiel Karten auch subventioniert. Ne? Mhm. Also indem man dann halt beispielsweise mit Sponsoren ganze Kartenkontingente aufkauft, die dann Hertha BSC günstig oder für Nullo wären. Im Grunde genommen, also es ist ja nicht so, dass dieser eine Verein da am Rhein mir am Herzen liegt, ja, der mit diesen schlechten Schlagerbands im Hintergrund, da wie heißen die, Fortuna oder so?
Ich weiß nicht, irgendwas mit Elfmeterpunkt.
Oh, ja, stimmt. Fortuna Elfmeterpunkt, so war's. Die haben es ja im Grunde genommen, also ich finde diese Idee, die da gehegt wurde, die finde ich also ganz interessant, ne, dass man Sponsoren findet, die dann im Grunde genommen dieses Kartenkontingent dann aufkaufen und dann kriegen die dort die Karten umsonst. Ne? Mhm. Ja, wenn wir ein attraktives Stadion haben, mit einer attraktiven Stimmung, dann haben wir die Sponsoren auch. Ja, und dann deutlich mehr als dieser komische Karnevalsverein.
Ich finde, du solltest dein Fortuna Düsseldorf-Trauma überwinden. Ich war vor einem Monat da, ich habe da sehr schön gegessen, habe mich da sehr wohl gefühlt.
Das ist sehr wunderbar. Ist schön,
und dass das, obwohl mein Vater Kölner ist. Ja. Wer Düsseldorf und Köln kennt, weiß, was das bedeutet.
Anni, du quatschst dich gerade um Kopf und Kragen.
Da bin ich total entspannt, da stehe ich zu.
Na gut, okay. Das
ist auch ein Arbeitsstandort, ich muss da wieder hin.
Na gut, wunderbar.
Ja, dann lassen mich die Kollegen jetzt auch wieder rein, denke ich mal, das ist okay. Du, ich glaube, wir sind durch. Ja. Ich kann mich nochmal tausendfach bei dir bedanken, dass du trotz der kurzen Nacht
ich werde mich jetzt auch hinlegen.
Echt kleinen Podcast besucht hast. Ja. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich bedanke mich tausendfach. Und wir gucken jetzt, dass wir an die Hühnersuppe kommen, würde ich sagen.
Ja, das ist doch mal eine Maßnahme.
Ja.
Ich danke dir und ich danke euch fürs Zuhören und ich sage euch nur ein Hauhe.
Hauhe.
Ja, bis dann. Ciao.